Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge Trekgasm. Heute besprechen wir die Folge 107 von Strange New Worlds, The Serene Squall. Und mit dabei ist die liebe Britt-Marie.
Hallihallo.
Wir holen in großen 7-Meilen-Stiefeln Strange New Worlds auf, damit wir endlich mal zu unserem gewohnten Rhythmus von wir besprechen die Episode der Woche und nicht die Episode von vor 2 oder 3 Wochen.
Ja, aber du musst dazu auch sagen, ich habe mich ein bisschen beschwert darüber, weil ich glaube, es wäre gar nicht so schlimm gewesen, aber ich wollte das gerne up to date haben. Deswegen habe ich ein bisschen gedrängelt.
Ja, und es ist auch immer so ein kleiner Mindfuck, wenn man denkt so, ach, warte mal.
Ja, genau.
War das jetzt letzte Folge oder die aktuelle Folge?
Genau, das ist mein Problem. Ich bringe dann immer die ganzen Sachen durcheinander, dann weiß ich immer nicht, was kann ich schon erzählen? Ach nee, verdammt, das haben wir eigentlich noch offiziell noch gar nicht, wissen wir noch gar nicht und so. Ja, deswegen.
Was haben wir seit dem letzten Mal geguckt? Also ich habe nichts geguckt. Ich habe gearbeitet, geschlafen und versucht zu schlafen, weil oftmals das Monitoring mich nachts rausgeklingelt hat. Hey ho, Bereitschaftswoche. Du hast aber ein bisschen was gelesen.
Ja, ich habe im Moment tatsächlich nicht so den Kopf für, ich sag jetzt mal, richtige Bücher. Deswegen lese ich momentan relativ viel Comics. Und ich hatte letzte Woche ja schon mal erzählt, dass ich Miss Marvel gerade aktuell lese. Das sind aber ja irgendwie mittlerweile 9 Bände plus eben die danach noch kommenden Hefte, die noch nicht in Bänden zusammengefasst sind. Ja, also über 50 Hefte quasi. Und ich dachte, ach, das dauert ewig, bis ich das gelesen habe. Vor einer Woche war ich noch bei Band 2. Jetzt bin ich fertig. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe überall immer gehört, das wäre so toll, das wäre so frisch und neu und einfach charmant und die Geschichten wären toll und so weiter. Und ich so, ja, okay, das habe ich schon öfter gehört. Und das war aber tatsächlich so. Das heißt, ich kann euch den Run, ich glaube von 2018 bis 2021, glaube ich, ging das, wenn ich mich nicht täusche, oder 20, also von Miss Marvel empfehlen, und zwar Kamala Khan als Miss Marvel. Das ist jetzt auch die Miss Marvel, die auf Disney verfilmt wurde. Und das war der Run von Wilson Alfona Herring. Lest es. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also wenn ihr so ein bisschen auch, ja, Superhelden Coming-of-Age-Stories mögt. Und dann habe ich ein bisschen Sci-Fi natürlich auch gelesen. Ist einfach mal so blind reingegriffen in die Comic-Kiste. Ocean Orbiter habe ich gelesen, das ist eine Sci-Fi-Geschichte von Alice. Das sind 2 in sich abgeschlossene, unabhängige Sci-Fi-Geschichten. Die erste war so ein bisschen, hatte so ein bisschen ein Blade Runner-Feeling, fand ich. Und die zweite war, ja, so ein bisschen apokalyptisch angehaucht. Beides aber mit Sci-Fi-Tropes, was viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich natürlich noch, um ein bisschen Obi-Wan Kenobi nachzuzelebrieren, weil die Serie ja jetzt abgeschlossen ist, den Comic gelesen From the Journals of Obi-Wan Kenobi, was auch eine Zusammenfassung von mehreren Heften ist. Das heißt, da hat man auch ein bisschen mehr zu lesen. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, ich war sehr gut beschäftigt mit Comic-Lesen.
Aber das heißt, wenn Obi-Wan jetzt fertig ist, das heißt, ich
Die Serie zumindest, also die erste Staffel. Ich weiß ja nicht, ob noch eine Staffel kommt.
Also das heißt, ich sehe dann wieder mehr deiner Tweets, die du am Tag absetzt, weil alles, was ja Star Wars ist, ist ja bei mir gemutet, weil ich mir denke so, nein, interessiert mich nicht, will ich nicht sehen.
Ich weiß ja nicht, was du noch alles gemutet hast, worüber ich twitter, aber vielleicht. Ja, es passiert in meinem echten Leben nicht so wahnsinnig viel aktuell. Es ist so ähnlich wie bei dir, man ist halt am Arbeiten, Machen und Tun. Ganz ehrlich, bei der Hitze habe ich auch keinen Bock, irgendwie großartig noch engere Sozialkontakte zu pflegen. Also man geht vielleicht mal was trinken, aber ja, das ist auch das Höchste der Gefühle. Oder mal Eis essen oder so. Und was habe ich dann zu berichten? Heute war ich Eis essen, na toll. Das will ganz Twitterland wissen.
Also meine Sozialkontakte waren diese Woche mit den Mücken auf dem Balkon. Uff. Weil ich gerne, wenn es so warm ist, abends sehr lange auf dem Balkon sitze, bis ich mir denke so, schon lange keine S-Bahn mehr gefahren. Guck auf die Uhr. Oh, es ist schon lange Betriebspause. Ich sollte mal schlafen gehen.
Ja, ich habe das Problem, dadurch, dass es so warm ist, auch bei mir in der Wohnung so warm ist, schlafe ich nachts super schlecht und dadurch bin ich halt oft wach und ich habe dann jetzt öfter mal eben zum Comic gegriffen und deswegen habe ich auch einfach so viel gelesen, denn wenn man nicht so richtig wach ist, aber auch nicht wirklich schlafen kann, dann ist es genau richtig. Da musst du nicht so viel Gehirnkapazität aufwenden und es ist trotzdem ganz interessant. Ja, so, Punkt.
Kommen wir zu einem nicht minder langen Thema.
Aber was lange währt, wird endlich gut.
Ja, denn wir haben ein etwas genaueres Startdatum. Das Startdatum, über das wir schon immer gelästert haben.
Ah, wir haben ein Datum.
Naja, wobei ein Datum haben wir ja noch nicht. Wir haben nur
haben einen Monat.
Wir haben einen Monat. Wir robben uns langsam dran. Als nächstes bekommen wir dann die Kalenderwoche wahrscheinlich. Es hieß ja, 2022 kommt Paramount Plus nach Deutschland. Wir haben schon gewitzelt, wir haben schon lange nichts mehr gehört. Das wird bestimmt Dezember.
Dezember. Es wird der 31.12., gell? Ja, ja, und bei aller Liebe, es wird wahrscheinlich jetzt tatsächlich der 31.12. Also ehrlich, Mensch.
Ja, also Paramount Plus startet im Dezember in Deutschland. Das hat man im Rahmen der PR-Offensive rund um den Start im UK, was der offizielle Europa-Start von Paramount Plus war, dachte ich mir so, Norwegen, Finnland, Schweden und Dänemark.
Genau, das verstehe ich nämlich auch nicht. Also das heißt immer, das ist Paramount Nordics, aber keine Ahnung, warum das nicht Europa ist.
Nee, das ist noch als CBS All Access gestartet.
Ja, gut, aber
okay. Und ich meine, so, wir starten im UK, ach komm, lass uns doch eine große Party für Europa machen.
Ja. Yeah.
Das war der Auftakt dahinter sicherlich. Und wir haben ein paar Details bekommen. Es wird 7,99 € kosten im Einzelabo, also 1 € mehr als in den skandinavischen Gefilden. Aber immer noch im Vergleich zu Netflix, die 12,99 € kosten, deutlich.
Aber die haben ja auch günstiger angefangen am Anfang, aber trotzdem.
Genau. Wird über alle Kanäle mehr oder minder gleichzeitig rausgeblasen. Also man kriegt Zugang über das komplette Paramount Plus App-Portfolio. Das heißt iOS, Android, das heißt auch auf dem Apple TV, Fire TV wird sicherlich auch dabei sein, lustige Smart-TV-Geräte, die man so alle relevanten, also ich denke mal, wenn ihr irgendwie ein Panasonic oder ein Samsung habt oder ein LG, wird es da auch die Paramount Plus App drauf geben. Es gibt auch eine Webseite, auf der man sich das Ganze angucken kann, darf man nicht vergessen dabei, falls ihr nicht so eins dieser Connected Devices habt. Und dann gibt es das Ganze auch noch für Sky Cinema Abonnenten gratis, sofern sie einen Sky Q Receiver haben.
Gut, nehmen wir zur Kenntnis. Erstmal wichtig, wir kriegen es überhaupt noch 2022. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die pressen das jetzt im Dezember noch raus, weil sie die ganze Zeit gesagt haben, sie machen es 2022 noch.
Ja.
Wenn sie das nicht gesagt hätten, bin ich mir sicher, hätten wir es wahrscheinlich erst irgendwann 23 bekommen.
Ja. Wer mehr dazu lesen will, auf dwdl.de gibt es einen längeren Artikel und auch ein Interview. Dazu verlinken wir euch in den Shownotes. Es gibt mir auch deutsche Eigenproduktionen dann bei Paramount Plus. Alles natürlich im Non-Star Trek-Bereich, aber wer sich dafür interessiert, Link findet ihr in den Shownotes. Obwohl wir Paramount Plus kriegen, hält das Paramount nicht davon ab, weiterhin Lizenzen zu verticken an Fernsehsender. Und Paramount hat ein Zuhause für Star Trek Prodigy gefunden. Und oh Wunder, es kommt aus der Mediengruppe RTL. Denn Star Trek Prodigy wird bei Super RTL landen.
Oh, war das Super RTL?
Ja,
Super RTL. Ich hatte RTL gelesen.
Nee, okay. Super RTL.
Mhm. Was übrigens auch verwunderlich ist, denn Prodigy ist ja eigentlich ursprünglich in den USA mit dem Spattenkanal Nickelodeon produziert worden auch und ist in UK auch auf Nickelodeon gelaufen. Und es gibt in Deutschland Nickelodeon. Und ich verstehe nicht, warum das hier in Deutschland dann nicht auch auf Nickelodeon läuft. Stattdessen verkauft man die Lizenz an RTL. Ich meine, gut, wahrscheinlich werden die mehr Geld geboten haben, aber irgendwie verstehe ich dann nicht, warum das nicht auch hier auf Nickelodeon läuft. Statt eben auf Super RTL.
Muss man.
Ja, Lizenzspielchen, okay.
Ich habe aufgehört zu versuchen zu verstehen, warum, wieso, weshalb. Und ja.
Was ganz interessant war hier, es war halt in der Programmankündigung für 2022, 2023 drinne und es wurde aber nicht explizit gesagt, wann. Deswegen weiß man eben nicht so genau, ob es jetzt vielleicht tatsächlich schon im Herbst 22 kommt. Das würde dann nämlich bedeuten, dass es vielleicht sogar noch käme, bevor Paramount Plus an den Start geht. Das wiederum kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich erst 23, nachdem Paramount gelauncht ist, das rausbringen auf Super RTL. Aber theoretisch, weil es eben die Ankündigung 22/23 ist, könnte es auch früher kommen.
Ich dachte, ich hätte was gelesen.
Ja, es stand was von Herbst 22, aber es werden zwei Serien rausgebracht. Prodigy und dann noch diese, wie heißt es, Dragon-Serie, weißt du, mit diese, wo es die Kinofilme aufgab.
Dragons, die neuen Welten.
Richtig. Und da ist aber nicht ganz klar, auf welche Serie sich bezogen wird. Ich habe nämlich das so gelesen, dass Dragons im Herbst 22 kommt. Und alles andere ist offen.
Lassen wir uns überraschen. Einigen wir uns einfach darauf. Lassen wir uns überraschen und gucken, was passiert.
Ich fände es jetzt nicht so schlimm, weil in UK und USA war es ja auch so, dass es zuerst im normalen Fernsehen gelaufen ist, bevor es auf Paramount gelaufen ist. Denn es kam ja zuerst auf Nickelodeon in beiden Ländern.
Es ist egal, wir kriegen es im frei empfangbaren Fernsehen.
Ja, und ich freue mich drauf. Es ist eine Kinderserie, aber sie lohnt sich.
Dann ist ein bisschen Star Trek Requisite unter den Hammer gekommen und zwar für verdammt viel Geld.
Aber im Verhältnis zu den anderen Props gar nicht mal. Also es gab ja schon mal Props-Auktionen explizit nur für Picard und nur für Discovery. Und diesmal gab es eine Prop-Auktion, die hatten wir auch schon mal in einer der früheren Folgen angekündigt. Und jetzt ist sie durchgeführt worden im Juni. Und da war es so, dass alle möglichen Film- und Fernsehprops unter den Hammer kamen und auch Star Trek Props. Aber Star Trek war eben nur ein Teil. Es gab noch ganz viele andere Props. Aber bei diesen Star Trek Props, die dabei waren, gab es halt auch relativ viele TNG Props. Und die sind super beliebt, weil die halt wirklich selten wohl wegauktioniert werden. Und das hat man an den Preisen gesehen. Und Leute, diese Preise, oh mein Gott, ich habe da gesessen und ich dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich meine, es waren sehr ikonische Dinge dabei, wie zum Beispiel das artifizielle Herz, das wir
sag doch Picard, einfach künstlich, es ist deutlich einfacher zu sagen, das künstliche Herz aus Tapestry.
Aber ich habe doch jetzt, hallo, artifiziell fand ich, habe ich schön ausgesprochen, also bitte. Ich habe nicht gestottert oder so. Das künstliche Herz von Picard aus der Folge Tapestry, das wir ja kennen, das ist versteigert worden für $18.750. Leute, das ist ein Stück Plastik. Ich meine, gut, es war von der Kamera, aber trotzdem. Ja, dann ist eine Picard-Uniform versteigert worden für $40.000 und auch eine Janeway-Uniform für auch $40.000, wo ich immer nur frage, wer kauft sowas für $40.000? Bei aller Liebe zu Star Trek, aber das ist ein Stück Stoff. Ja,
Menschen mit zu viel Geld und eine Midlife-Crisis wahrscheinlich.
Der Fairness halber muss man sagen, es gab auch Uniformen von Archer und aus Discovery von Jason Isaacs und die haben nur jeweils $15.000 gebracht. Also im Vergleich. Picard und Janeway haben schon $40.000 gebracht. Also da ist, siehst du nochmal, dass da noch ein bisschen mehr anders, noch ein bisschen mehr Gewicht draufgelegt wird, wer eben Gewicht draufgelegt wird, wer das getragen hat. Und TNG, wie gesagt, hat da echt auch immer mit Spitzenpreise erzielt. Es gab auch einen Tricorder zum Beispiel aus TNG, der ist versteigert worden für $25.000. Ein medizinischer Tricorder, so mit Beleuchtung auch und so. Und was auch versteigert wurde, auch für $25.000, das war der Tricorder aus Trials and Tribulation. Weißt du, den Dex in der Hand hat, wo sie noch so sagt, sie mag dieses schöne Design, schwarz mit silbernen Details. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst,
naja,
die eine Szene. Der ist versteigert worden, ja, auch für $25.000. Ich dachte so, oh mein Gott. Dann hatten wir für $31.250 ein Minimodell von einem Shuttle der Defiant, aus der Episode Destiny. Aus DS9 und naja, nachdem wir jetzt also hatten 20.000, 30.000, 40.000, habe ich gedacht, gut, ein Item gab's noch, eine Sache, und zwar wurde ein Skript versteigert für knapp 10.000, also $9.375.
Das ist ja ein Schnäppchen.
Ja, da dachte ich mir so, ach komm, so ein Skript, das kann man sich ja dann mal leisten. Und dann hatte, glaube ich, Dave Blass hat dann, glaube ich, getwittert, ach, heißt das, ich soll einfach 30 Jahre lang mein Skript von der letzten Folge aufheben, dann kann ich es vielleicht auch für 10.000 Euro verkaufen. Und alle so, ja, tu das, muss halt nur 30 Jahre warten. Also völlig irre, wirklich. Es sind Preise gewesen, also das schnallst du wirklich ab. Ich habe euch ein Video in die Shownotes verlinkt und ich habe euch auch eine Twitter-Thread verlinkt, wo noch mal viele, das war ja nicht alles, es gab ja noch ganz viel mehr, wo noch viel mehr Dinge aufgeführt waren, auch mit den entsprechenden Preisen und auch ein Video, wo die mal so durch diese Auktion durchgelaufen sind und sich verschiedene Sachen angeguckt haben. Und jetzt nur mal kurz im Verhältnis. Ich habe ja gesagt, es sind verschiedene Dinge unter den Hammer gekommen, nicht nur Star Trek. Ich fand, die Star Trek-Preise waren schon recht hoch, weil es eben auch viel TNG war. Aber bei der gleichen Auktion ist ein Originalmodell von einem Star Wars Starfighter, also X-Wing Starfighter, unter den Hammer gekommen. Und jetzt rate mal, für wie viel?
1 Million?
1,9 Millionen. Ja, nur mal im Verhältnis. Da ist doch so 40.000 für eine Janeway-Uniform nix. Ja.
Wobei ich möchte nicht wissen, für wie viel das Originalmodell, mit dem sie TOS gedreht haben,
ja, das,
wenn sie das versteigern würden, für wie viele Millionen das
ich weiß gar nicht, wird. Wo steht es? Steht es bei George Lucas auf der Farm oder wo? Ich habe keine Ahnung.
Das Originalmodell der TOS Enterprise.
Ach nee, der Enterprise. Ich hab gedacht, du meintest von Star Wars.
Wo Originalmodell der TOS steht?
Im Museum oder was? Im
Smithsonian Air and Space.
Smithsonian, ja genau, DC. Richtig.
Deswegen will ich ja immer noch mal wieder nach Washington.
Ja, Aber ich weiß gar nicht, musste das Smithsonian dafür damals auch was bezahlen oder haben die das so gekriegt?
Ich weiß es nicht, aber mich würde es nicht wundern, wenn sie es sogar so gekriegt haben.
Na, das Smithsonian ist
die
ja
haben
auch
halt die Restaurierung bezahlt und die war nicht.
Ja, billig. Gut, okay. Ja, gut. Das kann gut sein, dass die sich so geeinigt haben. Ja,
weil
ja.
Die haben das, glaube ich, 1,5 Jahre lang restaurieren müssen, bevor es ausstellungsbereit war.
Ja. Naja, also das war nochmal ein kleiner Nachklapp zu dieser Auktion, weil das wirklich Preise waren, wo ich dachte, oh mein Gott. So, das konnten wir euch nicht vorenthalten.
Dann haben wir auch ein wenig Info bekommen, wie ja der kreative Prozess so ein bisschen bei den Serien aussieht. Denn Alex Kurtzman ist ja der Master of Star Trek.
Gut, dass du nicht gesagt hast, Master of the Universe, of the Star Trek Universe.
Und bei ihm laufen ja alle Sachen zusammen und man fragt sich, okay, wie läuft das? Also ich meine, bei wie vielen Sachen? Ich meine, wir haben Prodigy, wir haben Lower Decks, wir hatten Picard, wir haben Discovery. Ich weiß nicht, hatte ich Strange New Worlds schon erwähnt? Ich weiß es nicht.
Nein,
Section 31 und so weiter.
Und die haben ja auch immer laufende Season, die ja auch parallel einfach geschossen, wollte ich gerade sagen, wie sagt man, aufgenommen werden. Ja,
gedreht.
Genau. Ja, gedreht, genau.
Wir sollten auf Englisch wechseln, das macht manche so viel einfacher, glaube ich. Und da haben wir jetzt dann halt erfahren, wie läuft das Ganze. Die Showrunner denken sich was aus und man trifft sich regelmäßig mit Alex Kurtzman und updatet ihn und darüber wird das halt alles koordiniert und alle Fäden zusammen gehalten. Alles andere wird auch schlicht und ergreifend nicht funktionieren.
Wie ein großer Writer's Room, nur eben immer mit den Showrunnern. Ja, ja. Genau. Ja. Wir haben uns das schon gedacht, aber Michelle Paradise hat es halt nochmal bestätigt, ja, genau so läuft das auch. Ja. Im gleichen Interview hat sie eine relativ vage Aussage darüber gemacht, wie es denn mit Tilly aussieht, denn sie wurde gefragt, kommt denn Tilly in Season 5 vor? Denn Season 5 von Discovery wird ja gerade gedreht. Und alle fragen sich das so ein bisschen, weil ja eben Tilly in Season 4 ja eigentlich also in Canon weggegangen ist und dann auch nur ganz kurz am Ende nochmal in der finalen Episode dabei war für einen Moment. Und dann hieß es immer vage, ja, vielleicht. Und hier in dem Interview hieß es auch, ja, also wir lieben Tilly und sie wird nie ganz aus dem Universum verschwunden sein. Ja, es waren ganz vage Aussagen. Aber ich fand, man konnte diese relativ vagen Aussagen doch positiv interpretieren. Ich hoffe also, dass die Figur ein paar Mal zumindest, naja, sie wird, glaube ich, nicht als Hauptfigur dabei sein. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber sie wird, denke ich, ein paar Mal auf jeden Fall in Season 5 auftauchen.
Ja, also man möchte mit der Figur Tilly weiterarbeiten, hat aber halt Verständnis dafür, dass Mary Wise gerade eine geile Zeit im Broadway hat.
Ja, wobei das ist ja jetzt, glaube ich, sogar abgelaufen, aber sie macht halt noch andere Projekte, genau.
Und wir haben ein Zeitraffer-Video für das Rilak-Make-up bekommen. Das ist bislang noch komplett an mir vorbeigegangen.
Also jetzt werden ja diese ganzen Emmy-Nominierungen beziehungsweise For Your Consideration bei Emmy eingereicht. Da hatten wir ja bei der letzten Folge schon drüber gesprochen. Und im Zuge dessen werden auch ganz viel so Make-up-Videos gemacht. Und ich liebe ja so Zeitraffer-Videos. Und in diesem Fall hatten wir eins von Rilak und letzte Woche hatten wir das von Hema. Ich hoffe, es kommen noch ein paar.
Ja, ich schaue es mir gerade an. Das ist halt auch Wahnsinn, wie viel Zeit auch für so ein vergleichsweise einfaches Make-up halt.
Vermeintlich einfaches, genau.
Ja, vermeintlich einfach, weil so, ja mein Gott, da hat er halt ein bisschen was im Gesicht.
Bisschen auf der Stirn.
Genau. Und das war's halt, aber da kommen halt Extensions in die Haare mit rein, damit da mehr ist und dies und das.
Ja, und auch das Make-up an sich natürlich auch noch dazu, klar, ja.
Man sieht da dran auch sehr schön, wie sich die Make-up-Technik halt weiterentwickelt hat, während das halt in den 80er, 90er Jahren ein relativ einfaches Make-up gewesen wäre, wo halt wirklich nur so ein bisschen was hingeklebt wird und fertig. Dadurch, dass man jetzt halt wesentlich mehr Möglichkeiten hat, geht man natürlich auch in die Möglichkeiten rein, um halt mehr Details unterzubringen, auch weil man sie heute ganz einfach auch sehen kann, weil wir halt nicht mehr auf Hallo 480 irgendwas.
Ja, ich erinnere nur daran, ich meine, wir haben ja jetzt noch ganz, ganz andere Möglichkeiten. Nicht nur, dass wir jetzt auch einfach andere Materialien haben, mit denen gearbeitet wird, sondern ich möchte euch nochmal darauf hinweisen oder ich möchte nochmal daran erinnern, wir hatten ja bei der Emerald Chain unsere Chefin, unsere Anführerin von allem in Discovery, die hatte ja eine komplette Maske. Also komplett, das ganze Gesicht war eine große Maske, was ich auch nicht wahrgenommen habe tatsächlich. Also
ja, was haben früher halt einfach grünes Make-up war, ist jetzt halt ein gigantischer Berg Silikon.
Ja, genau, ja. Ich habe auch ein Interview gelesen, das war nicht Star Trek, sondern das war tatsächlich jetzt die neue Lord of the Rings Serie, die auf Amazon im September startet. Und da meinte aber auch der Make-up-Spezialist oder der Prothesen-Spezialist, der da eben mitgearbeitet hat, dass sie damals in dem dritten Film von Herr der Ringe, Return of the King, da haben sie angefangen mit Silikonen zu arbeiten. Und das war damals noch gar nicht so üblich. Das heißt, Gimli, der den Zwerg gespielt hat, der hat damals noch Prothesen aufgeklebt bekommen, die eben kein Silikon waren. Und heutzutage ist Silikon Standard. Man macht gar nichts anderes mehr fast als Silikon. Und das fand ich total interessant, weil zwischen diesen Filmen und jetzt eben dieser Serie na locker auch 25 Jahre liegen. Ja. Und genau so wird's mit Star Trek auch gewesen sein.
Wenn wir weiter im Make-up-Department unterwegs sind, kommen wir zu einem weiteren vergleichsweise einfachen,
aber ikonischen Make-up.
Genau, denn das Make-up für Spock, 30 Minuten Haare, 5 bis 10 Minuten Ohren und dann Rest Augenbrauen, nochmal so eine halbe Stunde.
Genau. Insgesamt dauert das Make-up wohl 72 Minuten und ich finde das erstaunlich spezifisch, ehrlich gesagt. Also nicht so 70 Minuten, 90 Minuten, nein, 72 Minuten. Okay. Chris Bridges ist für das Make-up verantwortlich und da hat dafür ja auch für das Make-up in Staffel 2, da haben wir Spock ja zum ersten Mal gesehen, hat er auch einen Emmy bekommen und der macht das Spock-Make-up immer noch. Und damals war es ja so, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, das war im Ready Room, dass ja sie darüber sich unterhalten hatten, dass Ethan Peck damals sich ja die Augenbrauen nicht abrasieren wollte. Und dann mussten sie jedes Mal seine normalen Augenbrauen eben komplett zukleistern, dass die weg waren und mussten dann über die Augenbrauen die künstlichen vulkanischen Augenbrauen wirklich Haar für Haar legen. Und jetzt für Discovery macht das genauso, Strange wie es auch Doug Jones macht. Entschuldigung, für Strange New Worlds macht das genauso, wie das Doug Jones für Discovery macht. Er rasiert sich also die Augenbrauen ab. Das hat tatsächlich eine halbe Stunde insgesamt gespart, weil vorher das Make-up wohl weit über 2 Stunden gedauert hat. Und jetzt mit den rasierten Augenbrauen dauert sie noch 72 Minuten. Und ich so, okay, gut. Also es war alles sehr, sehr spezifisch in diesem Artikel.
Ja, wobei das ja er rasiert ja nicht die kompletten Augenbrauen ab, sondern nur das Ende, wo sie sie dann hochziehen.
Nee, soweit ich weiß, komplett.
Dachte nur das Ende, weil von den Bildern, die ich gesehen hatte.
Okay, also ich hatte es anders verstanden. Nichtsdestotrotz, er rasiert sich zumindest dann einen Teil der Augenbrauen. Ja, naja, das war also sehr, sehr spezifisch, was wir da an Infos gekriegt haben. Aber ich dachte, das ist auch mal ganz interessant im Direktvergleich. Denn jetzt kann man auch verstehen, warum dann eben ja ein Kälbchen so viel länger im Stuhl sitzt. Und lustigerweise begleitend zu diesem Artikel, der war in der Variety, zwei Seiten wirklich, nur übers Make-up, wo ich dachte, wow, das war auch ein sehr spezifischer Artikel. Gab's auf Instagram einige Bilder und da wurde auch gezeigt, wie Spocks Koteletten denn geformt werden. Und da gibt's tatsächlich Schablonen für und das fand ich irgendwie witzig. Also, dass sie dann wirklich so Schablonen anhalten und dann so einmal mit dem Rasierer drüber gehen. Ja.
Zu Akiva Goldsman hat sich auch noch ein wenig geäußert, denn in der TOS-Folge 109, What Are Little Girls Made Of? Eine Folge, an die ich mich nicht wirklich erinnern kann, aber ich gucke auch, habe auch nie wirklich einen großen TOS-Rewatch gemacht, weil ich finde, die Serie ist nicht sonderlich gut gealtert. Da hat Christine Chappell einen Verlobten und dazu hat Akiva Goldsman gesagt, stand by.
Christine Chappell wurde ja die ganze Zeit eben so als das weibliche Pendant des Seemannes, der eine Braut in jedem Hafen hat, gezeigt und halt hier jetzt einmal geschlechtermäßig auf den Kopf gestellt. Und sie hat ja gesagt, sie will eben keine feste Beziehung haben und immer nur so lose und das ist auch das, was sie möchte und so. Und dann meinte jetzt eben ein Fan, Moment mal, aber sie hatte auch einen Verlobten in der Folge. Was denn mit dem? Haben wir den einfach vergessen oder was? Genau, und dann hieß es halt, Standby. Also ich bin gespannt. Offensichtlich haben sie ihn nicht vergessen.
Oder es war einfach ein Scheiße, wir haben es vergessen.
Ja,
kommt
du warst so als ob. Genau.
Ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass sie so ein Shit, da war was, Moment, das können wir noch einbauen.
Ja, weil wenn man sie jetzt echt, man hat sie ja jetzt so gezeichnet, dass sie sagt, wenn sie eine feste Beziehung hat, eine ernsthafte Beziehung, dann nimmt sie das auch super ernst. Aber im Moment will sie das halt nicht. Ja, aber in der Originalserie hat sie halt einen Verlobten, weißt du, das war so, ich meine, gut.
Ja gut, aber bis dahin ist noch Zeit. Also.
Der Verlobte stirbt in der Folge, aber trotzdem, ja. Ja,
stimmt. Nee, also das ist ja, wenn der oder die richtige oder der richtige vorbeikommt,
ja,
dann kann es manchmal ganz, ganz schnell gehen. Und die Folge, die wir jetzt dann gleich besprechen, ist mal wieder eine Star Trek-Episode, wo man denkt, so, wie jetzt erst zum ersten Mal?
Ja.
Denn wir haben die erste Transgender-Schauspielerin. Und Transgender
unter der Regie von, Regie. Genau, richtig. Also die erste Transgender-Schauspielerin unter der Regie einer, und zwar offen, also öffentlich geoutet, Transgender-Regisseurin und die Figur.
Können wir mal einen besseren Begriff finden als outen? Das hört sich immer so an, als
ja,
ob das halt irgendwie ein Makel ist.
Naja, aber öffentlich bekannt klingt auch komisch. Nein, nö, warum denn? Man sagt ja, man spricht ja vom Outing.
Ja, aber es hat so eine ekelhaft negative Konnotation. Also ich meine,
ehrlich finde ich jetzt nicht. Also wenn du fremd geoutet wirst vielleicht, aber sonst entscheidest du ja selber, oder? Naja, aber es öffentlich machen, das klingt auch komisch.
Egal. Sprachliche Feinheiten, aber
interessanterweise ist die Figur in der Folge wohl auch non-binary. Ob sie auch Transgender ist, weiß man nicht, aber sie ist zumindest ein Non-Binary, was wir vor allen Dingen auch deswegen wissen. Wir haben ja jetzt nur die Original-Tonspur. Wie sie das dann in der Synchro machen, ist wieder die Frage. Aber sie benutzt halt They-Pronomen und ist in der Beziehung mit einem Mann. Ja. Aber was das jetzt genau für die Figur heißt, wissen wir nicht. Wir wissen halt, sie ist Non-Binary. Und Jesse James Keitel, oder die sie gespielt hat, die Schauspielerin, die hat sie, glaube ich, als Transgender angelegt, aber offiziell laut Skript weiß man es, glaube ich, nicht. Nichtsdestotrotz hat sie sich gefreut und hat gesagt, sie findet es halt schön zu sehen, dass eben auch eine Trans-Schauspielerin engagiert wird für die Rolle. weil sie das Gefühl hat, und darüber haben wir ja schon mal gesprochen, dass eben sie auch auf dem, also sie selber auch auf dem Bildschirm zu sehen ist, also über Repräsentation, wie wichtig das halt auch ist. Und wir haben ja auch verschiedene andere Beispiele, gerade in Discovery finde ich sehr, sehr viel, in Strange New Worlds jetzt gar nicht mal. Und hier ist es eben jetzt so, dass sie das gespielt hat und sie ist auch großer Star Trek Fan und hat sich da auch sehr drüber gefreut. Und dann gab es aber wieder die Diskussion, sie spielt einen Bösewicht. Ja, und oder eine Bösewichtin. Und da gab es eben wieder die Diskussion, ja, es ist ja oft so gewesen, dass eben queere Charaktere oft dann auch als Bösewichte auf, über den Bildschirm gelaufen sind. Sozusagen.
Ja, aber oft als also man, krasse Klischee-Bösewichte.
Natürlich, natürlich.
Und das haben da, wir hier ja überhaupt nicht an der Stelle.
Genau, also sie hat nämlich auch gesagt, es ist nicht so, dass die Queerness des Charakters macht den Charakter nicht zum Bösewicht, sondern es ist eben ein Bösewicht, der zufällig queer ist. Aber das ist eben nicht die Begründung, warum der Charakter queer ist. Und sie meinte, wir können alles spielen, auch Bösewichte. Wobei man ja hier auch dazu sagen muss, dass sie die Rolle sehr, ich finde, sehr klischeehaft angelegt ist. Jesse James Keitel spielt die Rolle ganz großartig, aber die Rolle selber ist schon
ist sehr nicht der best nicht der bestgestaltetste Bösewicht im Skript. Allgemein, also ich meine, die Folge ist eine klassische durchschnittliche Star Trek Folge, die hätte auch genauso in den 80er Jahren gedreht werden können.
Ja.
Aber genau das finde ich so angenehm an Strange New Worlds, dass man halt einfach so, hey, wir haben Big Budget und einfach wegzusnackende Episoden, die halt aber auch nicht so ein sind die schlecht gealtert vom.
Ich finde es tatsächlich etwas enttäuschend, aber da können wir am Ende vielleicht nochmal drüber reden. Was hier übrigens noch ganz interessant war, es wurde natürlich auch dann mit diesem ganzen Genre Piraten und Kidnappen und Kapern und so, wurde gespielt. Zum einen hatten wir ja ein Interview mit, ich sag jetzt mal JJK, weil die haben so einen langen Namen. Also mit JJK ein Interview im Ready Room gehabt, Ja, ich überlege gerade, weil ihr euch vielleicht, wenn ihr euch wundert, warum ich hier so rumdruckse, ich überlege gerade, welche Pronomen ich jetzt nutze. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig noch für mich, aber ich versuche, es richtig zu machen. Auf jeden Fall wurde das Interview gekapert von JJK und Will war dann draußen. Und zwar das Interview mit der Kostümbildnerin und eben dem Kostüm von Dr. Agnes beziehungsweise Angel. Und das war ganz witzig. Und die gleiche Geschichte haben sie dann später auch noch auf Twitter gemacht. Da war nämlich ein kleines Video, das eingespielt wurde. Und dann hieß es, I stole the ship, I stole the scene, and now I'm stealing the Star Trek on Paramount Plus Social Account. Ja, also ich habe das Schiff geklaut, ich habe das Schiff gekapert, ich habe die Szene übernommen, ich habe die Szene gekapert und jetzt kapere ich auch noch den Paramount Plus Social Account auf Twitter. Und ja, also war sehr witzig gemacht und ja, da wurde ein bisschen gespielt mit dem Genre.
Ja, also ich fänd's auch nett, wenn man da über so einen kleinen Running Gag irgendwie draus macht, wenn sie irgendwie in irgendeiner Staffel 2 Folge mit drin ist und dass man es dann halt nochmal in den Trailer mit reinzieht oder eine Trailer-Ankündigung.
Es war auch die Frage, wird der Charakter nochmal vorkommen, vielleicht in Staffel 2 oder so, und da haben wir natürlich genauso eine vage Antwort bekommen, wie wir die auch zu Discovery bekommen haben, zu Tilly, nämlich, wir werden sehen. Na super. Wartet ab, wir werden sehen. Vielleicht. Okay. Es ist auf jeden Fall ein Charakter, den ich so spannend finde, dass ich es schön fände, wenn er nochmal vorkäme. Und die Folge geht ja auch mehr oder minder offen aus. Der Charakter kann ja entfliehen, sodass es auf jeden Fall Möglichkeiten gäbe, den nochmal irgendwo reinzuschreiben.
Und da ist ja auch durchaus Potenzial. Kommen wir zur Folge. The Serene Squall heißt sie. Deutscher Titel, lassen wir uns überraschen, wenn er dann irgendwann kommt, im Dezember oder Januar, je nachdem.
Ja, ich fand's echt auch schwierig zu übersetzen. Also wir haben es mal lose probiert, sowas wie die gemächliche Böe oder die seichte Böe oder so. Es ist irgendwie schwierig.
Ja, was sagt ein Google Translate?
Muttersprachler L sagt die gemächliche Böe. Squall ist halt ein Wetter, also Wetterphänomen, eine Böe halt. Oder, ja, ein Windstoß oder wie auch immer. Und Serene ist ja mehr so gemächlich, seicht, also ohne großen Antrieb. Ja. Also eigentlich zwei entgegengesetzte Dinge sozusagen. Aber was man da auf Deutschland draus macht, ja, da bin ich gespannt. Wahrscheinlich sowas wie die Piraten oder sowas.
Die wörtliche Übersetzung von Google Translate wäre auch lustig. Der heitere Sturm.
Ja, sehr schön.
oder die ruhige Böe.
Ja, oder der ruhige Sturm vielleicht. So, der ruhige Sturm, das wäre doch ein guter Titel. Ja. Das war tatsächlich ein Titel, den musste ich nachgucken. Da konnte ich also das Einzige, was ich wusste, war Serene, aber mit Squall konnte ich jetzt auch nichts anfangen. Dafür gucke ich zu wenig Wetterberichte auf Englisch.
Also im Wesentlichen, es gibt eine große Plotline, die sich durchzieht. Also nicht irgendwie zwei Handlungen, die irgendwie großartig parallel ablaufen und sich super unterscheiden. Es gibt zwei verschiedene Schauplätze, aber es ist eine große Story, denn die Enterprise wird gekapert und dann zurückerobert. Nee, die Enterprise wird in das Licht geführt, gekapert und dann zurückerobert. Damit haben wir auch schon die ganze Folge umrissen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. In Lang ist es natürlich ein bisschen komplexer.
Ja, und ich meine, wir haben halt hier auch das Genre Piratenfilm. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass verschiedene Genres abgehakt werden sollen oder werden. Wir hatten die Komödie mit Spock am Bock. Wir hatten in Memento Mori ja klassische U-Boot-Filme. Jetzt haben wir hier mit Serene Scroll klassischen Piratenfilm. Ja, also wir kriegen so ein bisschen von allem.
Ich möchte gerne noch 00 Pike sehen.
Na, wir hatten ja eine 007-Variante in DS9.
Ich versuche gerade zu entscheiden, wer der beste Bond wäre in der Crew.
Der beste Bond-Bösewicht ever in Star Trek ist tatsächlich Garak. Deswegen in DS9 war das schon gut zu Hause. Dr. Bashir, I presume, war die Folge. Wenn ihr sie euch angucken möchtet, sie ist sehr witzig. Und sie hatten damals voll die Probleme, weil sie haben die Folge gedreht und haben alles wirklich so Bond-mäßig gemacht. Und dann kam aber plötzlich Bedenken im Writers Room auf. Nachdem die Folge im Grunde fertig abgedreht war, meinte einer: Meint ihr nicht, es könnte vielleicht Probleme mit dem Bond-Franchise geben, dass die uns da auf die Finger klopfen? Und dann haben gesagt, oh scheiße, was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie dann alles Mögliche noch an Namen ein bisschen verändert. Aber im Grunde wusste jeder, der sich diese Folge anguckt, es ist James Bond, hallo.
Ja, es ist eine wunderbare Hommage gewesen. Und
aber ich finde es auch so witzig, weil, weißt du, die sind so begeistert gewesen in ihrem Fanboy-Tum. So, oh mein Gott, ja, lass uns eine Bond-Folge machen. Und dann so hinterher, ups, Lizenzen und Rechte. Na? Ja.
Ja, man erinnere sich nur an Traumschiff Surprise.
Ja.
So, wer erinnert die Namen gerade so weit ab, dass kein Anwalt vorbeikommen kann. Aber worum geht's in dieser Folge? Wir bekommen ganz viel T'Pring. Wo ich so dachte, so huch, schon wieder.
Also ich finde ja ganz viel nicht, aber wir kriegen zumindest am Anfang gleich T'Pring. Und genau, ich dachte auch so, wie, die hatten wir doch jetzt schon sehr ausführlich in Spock Amok eben. Ich dachte, die taucht dann mindestens mal nicht vor Staffel 2 wieder auf. Und zack, hatten wir hier plötzlich eine Szene mit ihr und Spock. So, okay, nehme ich. Ich mag T'Pring. Aber es war nicht der Anfang, den ich erwartet hatte. Ja, ja.
Ja, da waren ein paar Sachen drin, die man so nicht
erwartet hätte. Ja.
Nicht erwartet hätte. Also
es fing tatsächlich mit T'Prings Personal Log an. Und das war tatsächlich etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Denn ich erinnere mich nicht an alle Personal Logs, die jemals in Star Trek gegeben wurden. Aber ich meine mich zu erinnern, dass die Personal Logs, die wir gehört haben, doch eigentlich immer von einem Crewmitglied waren. Also ich erinnere mich an keinen Personal Log von einer Figur, die nicht auf dem Schiff oder der Station gedient hat, von der wir sie gehört hätten.
Ja, aber auch weil man bislang immer sehr, sehr stark fokussiert war auf die Hauptcharaktere und halt auch die Zuschauer nicht überfordern wollte. So, wer ist denn dieser Charakter? Den kennen wir ja gar nicht.
Ja, deswegen fand ich das hier super, dass es mit einem Personal Log tatsächlich von T'Pring anfängt. Ich meine, die ist sozusagen Crewmitglied ehrenhalber, weil sie ja an Spock angeknüpft ist. Aber es war wirklich überraschend, dass das Ganze mit ihrer Perspektive losging.
Ja, also sie ist jetzt gerade, wenn man es fies formuliert, Wache in einem Gefängnis?
Nein, sie ist auf ihrer Arbeitsstelle, die ein Rehabilitationscenter ist. Das ist kein Gefängnis, Marcel. Das verstehst du falsch.
Und sie sagt ja auch, sie findet es schwer, die Leute halt zurück in die Gesellschaft zu bringen, nachdem die so so schlimme Sachen gemacht haben und
ja, sie soll sie halt auch zurück zur Logik führen. Das ist ja das, was wir ja schon in Spogamok erfahren hatten. Das ist ihr Job, wa?
Und dann kommt die vulkanischste Unterhaltung ever.
Echt? Ich finde, die hatten wir in Spogamok. Aber erzähl, warum fandest du die so wahnsinnig vulkanisch?
Ja, also T'Pring sagt halt so, ja, Spock ist halt menschlich. Und was hat sie gemacht? Sie hat menschliche Sexualsachen recherchiert, wo da so, okay, ja.
Ja, aber weißt du, wie recherchiert man sowas denn? Ich hätte halt mal vielleicht in ein Biobuch reingeguckt oder mal einen Film geschaut oder vielleicht mal ein Porno. Was macht sie? Sie recherchiert, indem sie Henry Millers Tropic of Cancer liest, Erica Jongs Fear of Flying und Maggie Wilsons The Argonauts. Und ich so, und Literatur? Ja, natürlich kann man auch in Literatur recherchieren, aber Literatur ist ja, gut, ein Spiegel seiner also, Zeit. Vielleicht ist das der
alle drei Werke dahinter. Nicht. Aber ich habe auch große Kulturbildungslücken, wie wir
ja, ich habe mal Tropic of Cancer, habe ich mal angefangen zu lesen, aber die anderen kenne ich tatsächlich also auch nur vom Titel her. Ich habe extra für heute nochmal die drei Titel nachgeschlagen und alle drei sind Titel, die tatsächlich, sagen wir mal so, skandalumwogen waren. Tropic of Cancer ist zum Beispiel gebannt gewesen in USA, in ganz vielen Landesteilen und so weiter. Und es war also ein Riesenbohai, wurde darum gemacht in den Medien und so. Und das sind alles drei Bücher, die sich aber tatsächlich sehr stark mit Eigenidentität und Eigensexualität auch auseinandersetzen. Deswegen war gar nicht so schlecht gewählt vielleicht von T'Pring. Spocks Reaktion darauf ist aber Gold, oder?
Es ist so okay, little bit awkward.
Vor allen Dingen, er trinkt halt gerade einen Schluck Wein und ich habe das Gefühl, T'Pring, ich bin ja immer noch der Meinung, T'Pring trollt ja absichtlich. Ja, das hat sie ja schon gemacht, das war ja diese wunderschöne passiv-aggressive Unterhaltung, die sie dann auch im Quartier hatten in Spock Amok, wo sie so sagte, ja, also dekorierst du so nach dem Motto. Naja, und hier sagt sie dann halt, sie recherchiert das gerade in dem Moment, in dem er einen Schluck Wein trinkt und er verschluckt sich dann natürlich auch noch so wunderbar und ich dachte so, hervorragend. Und Spock dann noch so völlig, der war schon so ein bisschen überwältigt, hatte ich das Gefühl und meinte danach so, ach, vielleicht lesen wir es dann zusammen. Und ich dachte so, okay, so ein bisschen, als hätte er vorgeschlagen, dass sie Porno zusammen schauen. Es war so ein bisschen so, ja, na gut. Die Szene war schon ein bisschen so auf Humor gedrillt, fand ich.
Ohne halt zu sehr in die Ecke, wie wir es auf den TNG hatten, so okay, Data versteht keinen Humor.
Was natürlich hier aber schön war, trotz diesem, ich sag jetzt mal, naheliegenden Karlauer, also das waren ja niedrig hängende Früchte, die man da gepflückt hat. Aber es hat natürlich trotzdem einen gewissen Aspekt der Beziehungsdynamik zwischen Spock und T'Pring auch nochmal gezeigt. Denn wir wissen ja, dass Spock und T'Pring einfach die Problematik haben, dass Spock das Gefühl hat, er ist zu menschlich für T'Pring und T'Pring das Gefühl hat, ja, vielleicht sieht er die Beziehung nur als Verpflichtung. Und ja, sie reden jetzt wohl miteinander, aber offensichtlich ist da immer noch ein bisschen was im Argen. Und Spock ist ja auch immer noch nicht mit sich selber ausgesöhnt oder ist noch nicht mit sich selbst ganz im Reinen. Also er hat ja immer noch Probleme mit seiner menschlichen Seite. Und T'Pring wiederum denkt sich, na gut, Spock hat halt nun mal diese menschliche Seite, dann versuche ich mich dieser menschlichen Seite, ja, dann versuche ich mich dieser menschlichen Seite eben anzunähern. Sie sieht es ja auch als so als Entgegenkommen von ihrer Seite aus. Sie will ja da auch ihm klar machen, ja, es gibt die Seite, also versuchen wir sie doch gemeinsam zu erforschen. Und das ist schon, ja, das ist schon sehr, sehr witzig. Aber auch irgendwie nett.
Es hat sowas, ja. Komm, lass uns dieses Wissenschaftsexperiment machen.
Ja. Naja, aber es zeigt beides. Sowohl natürlich die Arbeit an der Beziehung von beiden, aber auch immer noch das Problem, dass Bock irgendwie mit sich selber hat. Die Frage ist halt natürlich, wie sehr kann man in einer Beziehung funktionieren oder wie gut kann man da sich auf diese Beziehung einlassen, wenn man sich selber noch nicht so richtig gefunden hat. Das ist ja auch was sich hier in dieser Folge noch mal ein paar Mal wiederholt.
Ja. Ja, kurz danach trifft er auf Chapel schon am Anfang.
Genau, die laufen zusammen zum Captain's Dinner und da scheint sich jetzt wohl eine Freundschaft angebahnt zu haben, was ich auch irgendwie sehr, sehr niedlich finde. So wie, die scheinen sehr, also sehr locker miteinander umzugehen, wobei Chapel ja die ganze Zeit mit ihm redet und dann irgendwie mitbekommt, dass er nicht zuhört, wirklich. Weil er offensichtlich noch beschäftigt ist mit Tipprings Vorschlag. Er ist da also noch am Nachdenken drüber. Dann sprechen sie darüber tatsächlich und sie meint ja noch so, nein, Spock, nein, ich habe dir letztes Mal schon einen Ratschlag gegeben für deine Beziehung und das war offensichtlich ein Fehler. Und dann meint er, ja, nein, aber sag doch einfach trotzdem, was du denkst. Also es wäre gut für mich, noch eine andere Perspektive zu haben und ich werd's auch mir nicht zu Herzen nehmen und so. Und so, ja, okay, also. Und dann holt er sich tatsächlich wieder Rat bei ihr und das finde ich irgendwie, ja, ich finde es nett, die Art von Freundschaft, die da gezeigt wird zwischen den beiden.
Und vor allem halt auch, dass sie es halt auch so mit einem sehr großen Augenzwinkern halt auch vieles sieht und nicht so, oh, wir müssen jetzt Deep Talk machen.
Sie sagt ja auch immer, was sie so sympathisch findet an Vulkaniern generell ist, dass sie ehrlich sind und dass dadurch weiß sie immer, woran sie ist. Na? Und das ist was, was sie halt wirklich wertschätzt an Spock. Und deswegen funktioniert es auch so gut. Ja.
Wo wir dann ja noch am Ende nochmal zukommen, wo das dann ja nochmal problematisch wird. Und beim Captain's Dinner bekommen wir dann halt unseren dieswöchigen Gast, nämlich Dr. Aspen, wie sie da introduced wird von
vorgestellt wird, genau.
JJK gespielt. Ja, die Enterprise soll bei der Suche nach 3 Kolonieschiffen helfen, die außerhalb des Föderationsraums gestrandet sind. Und ja, wir lernen halt so, ja, da draußen ist es ziemlich rough. Und Pike sagt ja auch so, das ist der wilde Westen,
genau,
des Universums.
The Wild Wild West, genau, er macht auch genau diese Referenz, ja. Ja, und das wird natürlich noch dadurch unterstrichen, dass dann Dr. Aspen gefühlt 15 Mal in diesem kurzen Gespräch vor Piraten warnt, die es offensichtlich da draußen gibt. Okay, wir wissen es jetzt auch, es gibt Piraten, TM. Ja.
Hast du schon erwähnt, gut, dass es Piraten gibt?
Genau, es war so ein bisschen so, okay. Und ich habe aber so das Gefühl gehabt, dass Pike so ein bisschen so, ach ja, Gott, Piraten, hurra. Der hat es nicht so wirklich ernst genommen in diesem Gespräch, aber in Ordnung.
So aufgefallen, dass sie so oft erwähnt hat, Achtung, es gibt da Piraten, 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 Piraten.
Also vielleicht habe ich das auch nur so gefühlt, aber ich habe
aber man hat schon so gemerkt, so okay, es wird sehr betont, da draußen, das ist gefährlich, so, ah ja, okay, wir wissen, wo die Reise lang geht. Mhm. Also die Story war sehr erwartbar, okay, die Enterprise wird geändert, das ist...
Sie sagt sogar auch explizit, die Piraten sind die Serene Squall. Also sie spricht auch explizit von diesen Piraten. Die müssen da einen Ruf wie Donnerhall haben irgendwie. Na. Ja, ja. Und was sie auch noch erwähnt, wo ich echt ein bisschen lachen musste, ist, sie nennt ja Captain Pike in diesem Gespräch den Boy Scout. Also er sei als der Boy Scout, also der Pfadfinder, sei er bekannt. Und du weißt ja, Pfadfinder immer eine gute Tat pro Tag, immer allen helfen, immer freundlich sein. Also das sind ja so auch die Eigenschaften, die man Pike so ein bisschen immer so nachsagt. Immer freundlich, immer versucht irgendwie mit allen zurechtzukommen, immer diplomatisch etc. etc. Und deswegen, und halt immer auch immer gleich zu Gewehr, wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann auch immer der es löst. Und sie macht sich so ein bisschen über ihn lustig, habe ich das Gefühl. Und ich finde das so interessant, denn wenn man weiß, wie diese Folge ausgeht, dann kann man hier schon an dieser Stelle sehen, wie sie dieses Gespräch manipuliert. Wie sie also Pike so als Boy Scout anspricht und dann Una ja noch so sagt, und der so, nein, ich bin doch kein Boy Scout, kein Pfadfinder. Und dann Una noch so sagt,
doch, steht in deiner
Akte, genau. Also noch so ein bisschen so ihn auch aufzieht und so weiter. Aber da packt natürlich auch Dr. Aspen, Captain Pike, so ein bisschen am Stolz, ja. So nach dem Motto, ja, du wirst zwar der Pfadfinder genannt und er sagt dann zwar, ich bin kein Pfadfinder, aber eigentlich ist er ja doch ein Pfadfinder. Das heißt, wenn es dann ein Problem geht, dann ist er halt auch da und Pike zur Rettung. Und genau das ist ja dann auch, was passiert. Denn genau diesen Boy Scout-Aspekt, der wird ja dann voll ausgespielt, in dem Moment, in dem er sich entscheidet, eben die 3 Kolonieschiffe oder das eine Kolonieschiff, das ja dann später noch vermisst wird, eben zu retten.
Ja, also sie treffen dann halt auf 2 der 3 Schiffe.
Beziehungsweise Frackteile halt, genau.
Genau, weil die sind halt zerstört und das drückt natürlich so erst recht sämtliche Enterprise zur Rettung Knöpfe, die es halt gibt.
Vor allen Dingen, weil ja auch die Crew nicht mehr da ist. Also vermutet man, dass sie wohl als Sklaven, also beziehungsweise man vermutet, sie sind verschleppt worden und sollen als Sklaven verkauft werden. Denn es waren, glaube ich, über 200 Leute an Bord dieser beiden Schiffe und man hat aber nur Trümmerteile gefunden und eben keine Crew.
Ja. Boah, in dem Moment war klar, ah, das Make-up-Department hat wieder grünes Make-up auf Lager.
Es war nicht überraschend, dass wir auf Oriona treffen. Das war natürlich auch das, da hat man sofort, glaube ich, dran gedacht, wenn man ein bisschen Star Trek kennt. Wir wissen ja, dass die Alien-Spezies der Oriona dafür bekannt sind, dass sie eben Sklaven halten, aber auch handeln. Und in diesem Fall war es ja dann auch so, da können wir, denke ich, vorausgreifen, dass der Captain der Serene Squad, der Serene Squall, den wir dann kennenlernen, tatsächlich Oriona ist.
Und ein ziemlich mieser Koch auch, aber dazu kommen wir gleich. Und halt bei Pike ist er, hat das so alle Knöpfe gedrückt, so scheiß was auf die Vorschriften, wenn ich Leute davor retten kann, im Auktionshaus zu landen. Lasst uns losfliegen. Zum Verlassen vom Föderationsraum brauchen sie eigentlich eine Erlaubnis.
Ja.
Weil nichts geht ohne Passierschein A38 in Starfleet, auch schon im 23. Jahrhundert. Mhm. Ist es ein Bürokratiemonster?
Warum können sie sich die Erlaubnis dann nicht einfach holen?
Weil es Signal 2 Tage Roundtrip braucht.
Ja. Und endlich haben wir eine Erklärung dafür, warum in der Originalserie es mal ging, dass man mit Starfleet kommunizierte und mal nicht ging. Öfter ging es einfach nicht. Klar, wir sind uns einig, das war Plot Convenience. Musste damals so sein, damit die Stories, die da erzählt werden, funktionieren. Aber ich finde schön, dass hier einfach nochmal erzählt wird, ja, also wir brauchen schon 2 Tage, bis dann die Kommunikation zu Starfleet wieder zurück zu uns und so weiter kommt. Und
weil wir haben,
wie gesagt,
keine
Subspace-Relays. Endlich eine In-Kennen-Erklärung. Das fand ich schön. Das ist ja das, was ich schon mal gesagt hatte. Ich finde schön, wenn Star Trek mit so kurzen Nebensätzen irgendwo oder bei so einer kurzen Satz hier und da einfach Dinge aus dem Kennen gerade rückt und Erklärungen gibt, die sich Fans seit Jahren schon fragen, warum ist das so? Und jetzt wissen wir es.
Und diese Erklärung halt auch wunderbar mit dem Rest vom Plot zusammenpasst, wenn wir halt an die Relay Stations der Heroischen in Voyager erinnern.
Richtig. Und jetzt habe ich aber eine Frage. Und zwar, ich weiß mal nicht, ob ich dann zu kompliziert denke, aber sie brauchen Erlaubnis, wenn sie außerhalb des Föderationsraums gehen. Und außerhalb des Föderationsraums ist ja auch der wilde, wilde Westen. So, aber wenn das Raumschiff Erlaubnis braucht, um außerhalb des Föderationsraums zu fliegen, wo zum Teufel hat denn dann bitteschön die Enterprise ihre 5-Jahres-Mission abgehalten? Die sind doch bitteschön nicht die ganze Zeit im Föderationsraum unterwegs gewesen. Die waren doch die ganze Zeit außerhalb des Föderationsraums. Ich meine, sie erforschen ja offensichtlich unbekannte Räume und Welten und ja.
Ja, für diese 5-Jahres-Mission, und der sind wir ja gerade nicht, fliegt mal da draußen rum und kartografiert ein bisschen und macht ein bisschen Diplomatie. Und jetzt sind sie halt wieder zurück und jetzt haben sie halt eigentlich eine andere Aufgabe. Weil man darf ja immer dabei nicht vergessen, Star Trek an Starfleet an sich, auch wenn es halt immer hier Science, 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 im Prinzip ist es Militär. Das darf man dabei nie vergessen. Und da heißt es halt, okay, Rules of Engagement und so weiter. So, okay, wir wollen von unserer Mission abweichen, wir brauchen gerade mal eine Erlaubnis dafür. Gerade wenn wir halt außerhalb unseres eigenen Territoriums.
Ja, ich finde es irgendwie, ist nicht so richtig durchdacht gewesen. Irgendwie, so ein bisschen, es hakt ein bisschen an der
Stelle. Nö, für mich finde ich überhaupt nicht.
Jetzt hat natürlich Pike selbst entschieden, here we go, wir retten sie alle mal und raus also aus dem Föderationsraum, rein in den wilden, wilden Westen. Und wem begegnen wir natürlich sofort? Den Piraten.
Ich weiß nicht, haben wir zuerst dieses kleine Schiff gesehen? Oder waren wir zuerst in dem Netz?
Wir haben zuerst das kleine Schiff gesehen und dann sind sie in das Netz reingeflogen.
Und das Netz, wenn man es gesehen hat, aha, TOS 309, The Folian Web.
Genau, also es war ganz eindeutig also tholianische Technologie. Man hatte dann später in Enterprise, hat man es auch kurz mal gesehen, in der einen Mirror Universe Folge. Das war eindeutig, ja.
Genau, nur dass es halt diesmal nicht von Schiffen aufgespannt wurde, so wie wir es halt bislang immer kannten, sondern halt zwischen Asteroiden. Und dann hat man halt gemerkt, so, warte mal, die haben aber nicht alle die gleiche Energie. Und dann hat man halt geguckt, okay, wo ist der Generator? Und dann hatten wir halt erst einen, dachte man, ja, machen wir ihn kaputt. Oh, Moment, da ist noch ein zweiter. Hm, welchen nehmen wir denn? 50-50 Chance. Spock, vertrau mal. Einmal Bauchgefühl, bitte.
Genau, dummerweise konnte Spock dann aber auch nicht wirklich logisch herleiten, welcher es dann ist. Wie gesagt, 50-50. Und dann meint Pike ja noch so zu ihm, dann entscheide nach deinen Instinkten. Und man hätte dem armen Spock nichts Schlimmeres antun können, als zu sagen, rate. Denn es ist ja der absolute Kontrollverlust für ihn. Und es gibt ja nichts Schlimmeres für ihn, als die Kontrolle zu verlieren.
Ja, also ich meine, wenn Pike gesagt hätte, werf eine Münze.
Ja,
dann wär's
aber auch
kein
das
Problem.
Ist Kontrollverlust.
Ja, aber das ist so, ja gut, das ist 50-50 Chance, gucken wir mal. Ich glaube, damit hätte er weniger ein Problem gehabt, weil das dann so der, okay, ich versuche gar keine Logik zu machen, hier lassen wir den Zufall entscheiden.
Gott sei Dank ist Spocks Bauchgefühl immer noch 1000-mal besser als jede menschliche Logik, was nämlich dazu führt, dass der richtige Generator oder die richtige Stelle eben beschossen wird und dadurch das Netz dann Gott sei Dank wieder weg ist.
Ja. Und so es halt nicht zu dem kam, was alle befürchtet haben, oder um es mit Ortegas zu sagen, kaboom.
Boom, genau. Ja.
Das war auch so, ja, das passt exakt auf die Arbeitsbeziehung zwischen Pike und Ortegas.
Ja, Ortegas, das Problem ist bei Ortegas, ich habe das Gefühl, Ortegas wird so ein bisschen runterreduziert auf den Stichwortgeber oder Karlauerbringer. Ich find's in den Situationen witzig, aber irgendwie ist mir das zu oberflächlich.
Wir brauchen noch ein bisschen mehr von ihr. Und wir haben ja auch in dieser Folge die Szene bekommen, First Date, Third Date, Blind Date. Aus dem Trailer?
Aus dem Trailer, genau. Also, weil er meinte, bringen sie uns näher. Wie nah? Erstes Date? Zweites Date? Blind Date. Okay. Also, dass wir nicht zu sehen werden.
Caution.
Genau. Ja.
Ja, dann finden sie halt kurz hinter dem Netz, finden sie dann, da ist das dritte Kolonieschiff, und sie stellen halt fest, Sensor Readings, da sind 200 Leute drauf, genauso viel wie auf allen Kolonieschiffen zusammen sein sollten, plus halt ein paar extra, und da sind ein paar Türen versiegelt, das haben sie auch über die Sensoren gesehen. Ja, die werden wohl gefangen gehalten, und die anderen, ja, das sind dann offensichtlich die Kidnapper, das müssen Piraten sein. Bleiben wir mal hier draußen, weil hier sind wir ja außer Sensorreichweite. Ja, und dann beamt man halt rüber, und ich frage mich in dem Moment, wo sie drüben materialisieren. Und halt, also wer erstmal rüber beamt. So, wir nehmen mal wieder die halbe Brückencrew mit und unser
Ja, und
Boy
natürlich
Scout.
Nehmen wir auch immer den Captain mit. Aber das ist halt an TOS angelehnt. Früher durfte der Captain noch mit auf Mission. In TNG war es ja dann nicht.
Und es gibt gute Gründe, warum man das nicht so darf. Wer wissen will, welche Starfleet Order das ist, dem sei Star Trek Nemesis empfohlen. Da zitiert Data das direkt am Anfang in der Hochzeitsszene. Ich frage mich so, dem Moment, wo sie rüberbeamen und halt merken so, hier ist nix. Warum nicht sofort hier Kommunikator, hier stimmt was nicht. Warum nicht sofort? Aber okay.
Ja, das sind ja so müßige Fragen. Plot Convenience. Ich meine, gut, Pike ist ja auch immer so, wir sind verpflichtet, die Situation zu erforschen. Ja, aber vielleicht wartet man dann noch mal ein bisschen. Es ist halt einfach so schade in diesen Situationen, die müssen halt so gemacht werden, damit die Story weiter vorangetrieben werden kann. Aber es ist so schade, dass dann diese Figuren plötzlich so dumm werden, einfach für einen kurzen Moment.
Aber gut, sie merken halt dann so, irgendwie stimmt das hier alles nicht. Und dann kommen sie dann doch nach gefühlten 10 Minuten dann doch mal auf die Idee, sagen so, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann so, holt uns mal zurück. Und dann merken sie halt so, irgendwie reißt die Kommunikation ab. Und dann weiß man schon, Und wir erfahren halt in dem Moment, wo sich das Außenteam auf dieses angebliche Kolonieschiff gebeamt hat, sind auch schon ein Haufen Angreifer auf die Enterprise gebeamt worden und versuchen jetzt gerade die Enterprise zu übernehmen. Und Una macht halt das einzig Richtige. Sie merkt halt so, scheiße, das geht schief. Brücke versiegeln, bringt irgendwie nichts, komm. Einmal alle kommen einfangen, schon ins Lockdown, bitte. Sodass die halt dann zumindestens nur einen großen Haufen fliegendes Metall haben, mit dem sie aber nichts anfangen können. Das ist eigentlich ein recht smarter Move, und Bock hat auch so ein Badass, ich bin hier überlegen in diesem Kampf, so Nerf Pinch.
Ja, aber der wirft ja auch die Angreifer irgendwie einmal komplett quer durch den Raum. Und ich finde es schön, dass wir hier tatsächlich auch mal zu Gesicht bekommen, dass Vulkanier ja einfach physisch so viel stärker sind als jetzt Menschen im Vergleich. Das wissen wir, das wird aber nie so richtig gezeigt. Und hier ist es wirklich so, Spock einmal so, nicht nur Nervpinch, was ja sehr vulkanische Technik ist, sondern der schlägt auch mal zu und boxt einen mal irgendwie aufs Kinn und wirft die dann mal so quer über die ganze Brücke. Und ich so, Vulkanier.
Ja, er schafft es dann halt mit Dr. Aspen von der Brücke zu fliehen, aber sie wird halt vorher noch angeschossen, und dann machen sie sich halt auf den Weg zur Krankenstation, um das dann halt erstmal ja zu behandeln, während halt der Rest der Brücke halt überwältigt wird. Okay, wer nicht überwältigt wurde, ist unsere Badass Nurse, ich brauch keine Waffen, gib mir ein Hypospray. Chapel.
Jawohl, Christine to the rescue. Mhm.
Sie ist halt unten unterwegs, sie so, da ist was, das sieht nicht gut aus. Warte mal, wir haben hier diese Jeffreys Tube, ich versteck mich mal. Und überall funktioniert sie immer, okay, ab in die Jeffreys Tube, da guckt keiner nach, wir haben ja keine Sensoren, nein.
Ja, Jeffreys Runs sind immer sehr praktisch für alles Mögliche.
Genau, da kann man sich immer wunderbar drin verstecken, immer toll, hat sie auch gemacht. Dann kommt sie halt raus, weil sie halt denkt so, okay, gut, ich versuche mal ein SOS abzusenden, und riecht sich darüber auf, dass dieser Scheißcomputer wegen dem Lockdown so, warum ist es so verdammt schwer, so ein Scheiß-SOS-Signal zu senden? Diese Scheißtechnik. Ja, dabei wird sie dann halt erwischt, und sie soll dann halt ihre Waffen fallen lassen, so, ich habe keine Waffen, lalalala. Hatte sie auch nicht, sie hat einen Hyperspray, das reicht ihr.
Ja, und damit knockt sie dann aber auch diese zwei Wachen komplett aus. Das macht sie schon sehr smart. Ich finde hier aber auch sehr schön, dass wir tatsächlich gezeigt bekommen, Leute, man braucht keinen Phaser. Man kann auch einfach mit dem, was einem zur Verfügung steht, in diesem Fall dem Hypospray, genauso.
Oder der Nerf Pinch bei Spock.
Ja, genauso gut funktionieren, genau. Das fand ich super.
Wobei Spock jetzt zum Nerf Pinch immer noch mal den Kopf gegen öde Konsole geschmettert hat, so nach dem Motto, okay, du bist bewusstlos, hier, du kriegst noch eine Gehirnerschütterung mit. Das ist alles, was wir dann erstmal von der Chapel sehen.
Naja, wir switchen im Grunde zurück zu Spock und Aspen. Genau, wobei ich da noch mal ein bisschen ausholen möchte. Und zwar, Spock und Dr. Aspen unterhalten sich ja vorher, das hat man dann in der Szene auch gesehen, privat ein bisschen. Er holt sie einmal ab, da ist sie so am Trainieren. Man hört auch laute Musik aus ihrer Kabine. Und er holt sie ab, um sie zum Captain zu bringen, weil er mit ihr was klären wollte. Und später ist sie dann auch noch mal bei ihm im Quartier. Und dann unterhalten sie sich ja über alles Mögliche. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, so wie sie mit ihm spricht und so, dass sie low-key mit ihm flirtet. Und ich dachte so, wie flirtet Dr. Aspen jetzt, ach so, jetzt habe ich sie gesagt, Entschuldigung. Also, dass Dr. Aspen auf jeden Fall immer low-key mit Spock flirtet. Und ich dachte immer so, okay, vielleicht bilde ich mir das auch ein, ich habe hier die Schipper-Gläser irgendwie, die Schipper-Brille an. Ja, aber es war aber schon so ein bisschen so, Ja, aber es war schon ein bisschen so, also ich hatte schon das Gefühl.
Ja, es war schon so ein, okay, irgendwas
ist da. Zumindest genau. Das, finde ich, hatte man so ein bisschen das Gefühl. Naja, und dann hat sie, dann hat they aber auch tatsächlich nochmal ganz interessant gesagt, ja, kann es nicht sein, weil sie sich darüber unterhalten haben, wie er ja das als Kontrollverlust empfunden hat, als er raten musste, welcher Generator jetzt eben beschossen werden soll. Kann es nicht sein, sagt dann Dr. Aspen, dass die Tatsache, dass du versuchst, ja, also entweder menschlich zu sein oder vulkanisch, dass es dich auch einfach einschränkt, dass es eigentlich dich nicht so einschränken würde in der Tätigkeiten, wie du handeln kannst, wenn du dich nicht so fokussierst auf eine Sache, also dich selber nicht einfach in eine Schublade reinsteckst, in eine bestimmte Box, sondern eben nicht. Und dann sagt er ja auch, ja, aber was bin ich denn? Also ich bin ja weder das eine noch das andere. Und diese Diskussion fand ich ehrlich gesagt ein bisschen müßig, denn in Spock Amok, in 105, hatten wir doch gerade Spock, der gesagt hat, in Starfleet bin ich so akzeptiert, wie ich bin, halb Vulkanier, halb menschlich, ich bin einfach nur Spock. Und ich hatte gedacht, ja, jetzt hat das endlich, ja. Und hier haben wir wieder zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Also offensichtlich ist es doch noch nicht so ganz durchgedrungen. Die Diskussion gab es dann also noch mit Dr. Espen. Und im Zuge dessen haben wir auch ein bisschen Hintergrundstory von Dr. Espen erfahren. Denn offensichtlich war sie mit einem Vulkanier verheiratet, der dann aber von der Serene Squall, von den Piraten, gefangen genommen und getötet wurde. Und das war der Grund.
Angeblich?
Ja, ich sag jetzt erstmal, nein, das ist die große Überraschung. Kommt ja am Ende. Das ist jetzt erstmal, das nehmen wir jetzt alles erstmal so für bare Münze.
Ja, wir müssen die Spannungsbögen ja nicht unnötig aufrechthalten.
Ja, und interessant war dabei noch, dass Dr. Espen dann eben gesagt hat, dass ihr Mann eben das Kolinar nicht durchlaufen hat. Das Kolinar, wenn der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern, ist ein vulkanisches Ritual, bei dem die Gefühle komplett unterdrückt werden. Die Vulkanier würden sagen, kontrolliert. Aber man durchläuft das eben, um dann seine Gefühle mehr oder minder abzuschalten.
Ja, man erinnere sich an Star Trek The Motion Picture, weil da hat Spock ja das Kolinar durchlaufen und merkt dann, oh, da ist V'ger, bleib mal weg mit deiner Halskette, ich hab was zu tun.
Und das also als Background-Story noch interessant. Und dann ist ja ihr Mann eben von den Piraten getötet worden. Und daraufhin hat Dr. Espen Starfleet eben verlassen und ist eben in diese, ja, was ist das denn, ehrenamtliche Tätigkeit oder was gegangen? Ist ja, glaube ich, eine ehrenamtliche Organisation, für die sie arbeitet.
Ja, also in der heutigen Zeit würde man sagen, humanitäre Arbeit.
Genau, genau, ja. Und das klingt natürlich alles schon sehr, aber schon sehr, sehr bemitleidenswert irgendwie so ein bisschen so. Man hat schon ein bisschen Mitleid mit Dr. Espen. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass man aufhört, weil, also ich habe aufgehorcht, weil ich dachte, oh, sie war mit einem Vulkanier zusammen. Also flirtet sie vielleicht doch mit Spock. Das war so, vielleicht doch. Ja, gut.
Ja, das ist für mich war es in dem Moment so ein, okay, das ist jetzt, sie spielt ein bisschen sehr die Mitleids-Fiedel gerade. Das war so ein so, okay, irgendwas ist shady hier.
Diese ganze Vorgeschichte muss man wissen, denn wenn wir jetzt zu der Szene kommen, die jetzt hier stattfindet, vielleicht nochmal bitte daran erinnern, dass ja bei der Kampfszene auf der Brücke Dr. Espen ja auch noch sich mehr oder minder vor Spock geschmissen hat, als der ja beschossen wurde. Das heißt, den Schuss, den abbekommen hat, war ja eigentlich für Spock gedacht. Das war auch so eine, oh, ich rette auch noch Spock. Also es war so ein bisschen so, so. Nachdem das jetzt alles als Vorgeschichte hier ist, gibt's dann die Szene, wo die beiden eben durch die Enterprise-Gänge laufen und versuchen, in den Maschinenraum zu kommen, um dort dann die Kontrolle des Schiffs wieder an sich zu bringen. Und dort treffen sie dann auf Chapel. Und dann sind die drei also im Maschinenraum und wir denken, ja, Gott sei Dank, sie haben es geschafft. Sie versiegeln also den Maschinenraum und Spock ist in der Lage, die Kontrollen des Schiffes wieder auf sich zurückzutransferieren. Und alle, Gott sei Dank. Aber hier kommt dann eben die große 180-Grad-Wende. Plötzlich sind die Kontrollen nicht mehr bei Spock, sondern bei Dr. Espen, die, wie sich herausstellt, gar nicht Dr. Espen ist, sondern Angel. Captain Angel, Chef der Serene Squad Piraten.
Das war dann
Serene
so ein
Squall Piraten. Genau. Ja, ja, ich sage mal Squad, ich meine Squall. Ach, ja.
Und sie kommentiert dann ja auch so schön, ja, das von Anfang an, ich musste nur diesen Knopf drücken und diesen Knopf drücken und diesen Knopf drücken und diesen Knopf drücken. Und dann habt ihr alles das gemacht, was ich wollte. Glaubt ihr, das war irgendwas davon, war Zufall?
Genau, also Angel sagt ja auch ganz explizit, ich habe sämtliche Gefühle, die ja Vulkanier angeblich nicht haben, ausgenutzt und euch manipuliert. Und es ist so schön, wenn man diese Wendung eben weiß und dann zurückguckt. Man sieht es, ich finde, direkt gleich am Anfang im Gespräch mit Pike, wo sie ihn ja als Pfadfinder bezeichnet und da schon sämtliche Knöpfe drückt und eben, ja, oh mein Gott, die armen Kolonisten, wir müssen doch was tun, was können wir tun? Hilfe, Hilfe, so ein bisschen Damsel in Distress mäßig und Pike natürlich, Pike zur Rettung. Das heißt, da drückt sie schon seine Knöpfe. Und dann, da drückt, ach, ich sag immer sie, Marcel, so viel kannst du gar nicht rausschneiden. Da drückt Dr. Espen schon Pikes Knöpfe. So. Also da drückt Dr. Espen schon Pikes Knöpfe. Und dann ist es so, dass Dr. Espen ja auch Spock manipuliert die ganze Zeit, finde ich, mit ihrer ganzen Sob-Story von wegen, ja, mein Mann war Vulkanier und der ist gestorben und ich bin dann in die humanitäre Tätigkeit gegangen, um meinen Mann zu ehren. Das sind ja auch so alles Dinge gewesen, wo ja, man
sie,
schön...
Sie hat das relativ geschickt gemacht, weil zum einen halt diese, okay, wir drücken mal die menschlichen Mitleidsknöpfe. Und zum anderen halt, okay, wir machen es auch logisch, dass mir geholfen wird. So für den Fall, dass der Vulkan ja denkt.
Und dann aber auch noch diese Szene, dass ja Dr. Espen sich vor Spock noch schmeißt und beschossen wird. Das heißt, da ist dann Captain Angel, aka Dr. Espen, super weit gegangen einfach in dem, was gemacht wird, um eben die Leute um sich herum zu manipulieren. Genau. Ja, die Frage ist jetzt natürlich aber, geht es nur um die Enterprise? Das hätte ich jetzt gedacht, gut, sie wollen vielleicht die Enterprise kapern und, keine Ahnung, die Crew vielleicht irgendwie verkaufen oder so. Übrigens stellt sich heraus, apropos Manipulation, es gab gar keine Kolonieschiffe. Also das war auch sowas so. Und was ist mit den Kolonisten und den Schiffen? Die gab's nicht, alles erfunden, la la la. Und ich dachte so, geil, ich liebe es so sehr. Ja, und dann ist es aber so, dass es gar nicht in erster Linie um die Enterprise geht, sondern es geht tatsächlich um Spock. Das ist, finde ich, die nächste große Wende, denn die hatte mal einen vulkanischen Partner, beziehungsweise hat ihn immer noch, aber der ist nicht tot, sondern der ist eben in diesem Rehabilitationscenter, in dem T'Pring arbeitet. Und um T'Pring zu erpressen, sprich ihren Mann da rauszuholen, braucht sie Spock. Das heißt, in erster Linie geht es ja eben um Spock und gar nicht um die Enterprise.
Und da zeigt sich halt so ein bisschen, dass die vulkanische Gesellschaft ein bisschen, also endgültig, dass die vulkanische Gesellschaft ein bisschen anders funktioniert als halt die menschliche. Weil zum einen, T'Pring hat ja Spock gefragt und nicht umgekehrt, als sie sich verlobt haben. Bei Menschen ist es ja meistens immer der Kerl fragt.
Aber, hä? Wieso? Weil, also die beiden sind als Kinder einander versprochen worden. Die Familien haben die einander versprochen.
Ja, aber es war halt so ein, okay, sie initiiert das letztendlich und nicht er, wie es halt bei Menschen eher üblich war.
Ach so, du meinst, als T'Pring ihn gefragt hat, ob er sie heiraten möchte? Ah, okay, gut.
Let's go. Und jetzt halt auch Captain Angel wird dann auch so damit so, ja, jetzt habe ich hier deinen Kerl, willst du wirklich die Schande das ganze Leben mit dir rumtragen? Sie ist verantwortlich für ihren Mann oder ihren Verlobten, was ja auch in der menschlichen oder in unserer westlichen Welt oftmals lange Zeit andersrum war, wo halt der Mann derjenige ist, der die Entscheidung trifft, nicht die Frau. War ein recht schöner Refresher, so hey, es geht doch andersrum. Und ja, also sie versucht halt, einen freizupressen und als sie ihn halt beschreibt, klingeln bei Spock alle Alarmglocken, wie wir später erfahren. Und er merkt so, okay, das müssen wir verhindern.
Also der Partner Xaverius klingt, als würde Spock ihn kennen oder hat eine Vermutung, wer das sein könnte. Also Xaverius ist wohl nicht der richtige Name.
Am Anfang versucht es halt auf die direkte Art und Weise, so nee, mach das auf keinen Fall.
Flieg weg, T'Pring, flieg.
Ja, und bumm, wird ihm in den Rücken geschossen.
Ja, aber auch so richtig. Nicht nur so ein bisschen so ein Aua, Stun, sondern der ist ja wirklich ausgenockt auch. Und ich dachte so, oh Gott, sie hat ihn noch jetzt nicht wirklich erschossen. Und dann sagt ja aber
Angel,
auch
next
Angel so,
time I said, genau. I said the phase to kill.
Ja, und ich meine, es ist dann schon erschreckend für T'Pring, wenn Spock dann einfach mal wirklich komplett also umkippt und bewusstlos ist. Das, also, da meint es jemand schon ernst, sag ich nur.
Während Spock ausgenockt ist, versucht derweil Pike haben wir ganz vergessen auf der anderen Seite, das war ja schon vorher.
Nein, vergessen habe ich den nicht. Ich wollte nur die Geschichte um Spock und T'Pring noch zu Ende erzählen. Aber du kannst gerne hier, wenn du möchtest, sie gerade reinschmeißen.
Genau,
parallel läuft nämlich noch die andere, also die Handlung ist die gleiche, aber es ist ein anderer Schauplatz.
Genau, denn irgendwie, man will halt die Codes für den Enterprise-Computer haben und die versucht man halt aus Pike rauszuprügeln und ja, er lässt sich mit Faustschlägen nicht überzeugen, sondern meint so, hey, lass uns einfach essen, ich koche euch was Gescheites und dann reden wir ganz entspannt drüber. So nach dem Motto, nichts, was man nicht bei einem guten Abendessen besprechen könnte.
Ja.
Ober die Weinkarte, bitte.
Und ich meine, das hätte Kirk so definitiv nicht gemacht. Noch ein weiteres Beispiel, wo die Führungsstile von Pike und Kirk ganz weit auseinandergehen. Kirk hätte einfach mit dem nächsten weiblichen Crewmitglied geflirtet, glaube ich.
Gut, danke, dass du die Road gegangen bist. Pike, ich wollte gerade
ja,
nicht gehen.
Doch, das wäre so gewesen, ich bin mir sicher. Und Pike kocht halt mal was. So, lass uns den Grill anschmeißen, kein Thema. Und ich finde es aber so witzig, dass eben die erste Reaktion, also immer so die Kurzreaktion von Pike, ist immer, lass uns doch zusammensetzen, was Schönes essen und über eine Mahlzeit miteinander reden. Das hatten wir ja auch schon in der Folge 105, wo es ja diese diplomatischen Verhandlungen mit den Rongovians gab, wo er ja auch gesagt hat, ach, hätte ich gewusst, dass ihr kommt, hätte ich den Grill angeschmissen. Ja, das ist halt, glaube ich, so die Standardlösung für Pike für alles. Was Gutes zu essen, ist immer ein Schlüssel, um Türen zu öffnen, offensichtlich.
Ich frage mich, wie das halt funktionieren würde mit der Borg-Queen.
Naja, also man muss die Sachen halt eben auch den Situationen entsprechend anpassen. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, wirklich so dieser Gedanke, ach, wenn alle satt, zufrieden und irgendwie gut gegessen sind und gut gegessen haben, ist vielleicht nicht die schlechteste Ausgangsbasis für ein Gespräch. Selbst wenn er Gefangener ist, der Piraten.
Und da merkt er halt schon so, ja, also die so wirklich überzeugt ist die Crew nicht von ihrem Orion-Pseudo-Captain. Und Pike merkt halt so, da ist Potenzial und
Zwietracht zu sehen.
Una und Pike unterhalten sich halt genauso in Codes, wie es halt auch Michael und Book regelmäßig gemacht. Hier, weißt du noch, da und da? Jo, los geht's.
Ich liebe das. Ich finde das so großartig. Man versteht das nicht immer und das wird ja dann auch Gott sei Dank erklärt. Aber es ist wirklich so, die gucken sich an und einer sagt, Galerian Prime 3. Und der andere sagt, oh, Galerian Prime 3, in Ordnung. So, das reicht schon, ja. Und in diesem Fall auch, sie nennen dann eben einen Planetennamen und offensichtlich, oder ein Schiffs, einen Planetennamen, glaube ich, war es, gell? Und offensichtlich ging es da eben darum, dass es eine Meuterei gegeben hat und dass also jetzt Pike versucht, Zwietracht zu sehen.
Angezettelt haben.
Ja, Zwietracht zu säen in der Crew, um eben eine Meuterei anzuzetteln, denn der Captain findet es eine gute Idee, die Crew und die anderen Gefangengenommenen eben, also die Crew, an die Klingonen zu verkaufen. Und damit sind aber die anderen Crewmitglieder nicht so glücklich mit, weil man darf nicht vergessen, wir hatten ja jetzt erst eben den Krieg der Klingonen gegen den Rest.
War das überhaupt seine Idee oder hat ihm Pike das auch noch aufgequatscht? Ich bin mir da nicht so sicher.
Ich glaube, das war schon seine Idee, aber Pike hat da natürlich auch in die Kerbe reingeschlagen, klar. Und die andere, also der Rest der Crew ist nicht so glücklich darüber, denn es war ja der Krieg Klingonen gegen den Rest, sage ich jetzt einfach mal so als Großgruppe, das heißt auch gegen sie. Und die sind ja im Grunde noch die Feinde. Und das geht ihnen dann doch, also dem Rest der Crew, doch zu weit. Und das nutzt Pike dann für sich aus. Und die anderen, als er sie dann darüber informiert, was denn der Plan ist, spielen dann natürlich schön mit.
Und sie schaffen es, eine Meuterei anzuzetteln. Und die geht dann
aber nicht so richtig wirklich. Also,
nee, also
schon ein bisschen.
So, die Meuterei geht los, alles klar, warten und Däumchen drehen.
Ja. Wobei am Ende es ja dann so ist, dass es zwar eine Meuterei gibt und im Zuge des ganzen Chaoses Pike und seine Crew ja auch die Serene Squall, also das Schiff, übernehmen. Aber in dem Moment, in dem wir als Zuschauer denken, die Meuterei hat jetzt stattgefunden und alles ist super und gut, kriegen wir mit, ach nee, Moment, wir haben zwar jetzt hier kurzfristig die Macht auf dem Schiff und sind auf der Brücke, das heißt Pike und Una und so weiter sind alle am Steuer der Serene Squall, aber im Grunde steht da der Rest der Crew vor der Tür und versucht die Tür mit dem Phaser aufzuschießen, damit sie wieder die Kontrolle zurückbekommen. Also ganz so einfach ist es dann nicht, doch offensichtlich eine Meuterei anzuzetteln.
Und auf der Enterprise, weil bevor wir die Szene auf der Piratenschiffbrücke bekommen, sind wir noch ein bisschen auf der Enterprise unterwegs, denn Spock kommt zu sich und sagt so einen, okay, wir müssen hier was tun.
Weil es so aussieht, als ob The Pring tatsächlich auf die Forderungen von Angel eingeht, genau.
Ja. Weil sie ja da ist.
Weil Angel hat gesagt, wenn du Spock retten möchtest, dann sei bitte jetzt an der und der Stelle mit dem Raumschiff. Und das ist sie dann auch, genau. Sie kommt angeflogen, ja.
Und dann macht Spock halt, sagt zu einer Strappe so, hey, ich kann es dir gerade nicht erklären, spiel einfach mit. Und dann kommt so der...
Oh, der klischeeste Klischee-Szenenteil in dieser Folge, den es gab.
Ja, denn T'Pring, nein, ich kann dich nicht heiraten, denn ich liebe das Chapel.
Und wir sind, und es ist aber noch so witzig, weil Spock kann halt nicht lügen. Spock will ja dann sagen, er will sagen, also wir, und dann stockt er ja, und dann schreitet Janos Chapel ein und sagt, wir haben eine Affäre, wir gehen fremd. Ja, genau. Und um das dann zu beweisen, weil es glaubt ja wirklich keiner, was die sagen. Angel sitzt dahinter, lacht und sagt, ja, ja, haha, es glaubt euch doch kein Mensch. T'Pring bewegt zwar keine Miene, aber ich denke, sie wird es auch nicht geglaubt haben. Und dann ist die Lösung natürlich, okay, dann küssen wir uns halt mal leidenschaftlich, damit das halt auch glaubwürdig ist. Ja, und was passiert natürlich infolgedessen? Die logische Konsequenz daraus ist offensichtlich, dass, wenn Spock sein Herz jemand anderem gegeben hat, die Verlobung doch aufgelöst wird. Und genau das tun sie auch. Übrigens, hier finde ich auch wieder sehr schön mit eben diesem rituellen Spruch, der jetzt einfach nur ein bisschen verändert worden ist. Den hatten wir am Anfang ja auch bei Spock Amok, als sie sich begrüßt haben. Und hier jetzt eben, wie gesagt, leicht verändert. Dann lösen sie die Verlobung auf und dann hat T'Pring auch keine Verpflichtung mehr gegenüber Spock. Und damit ist das Druckmittel von Angel halt auch weg. Und verdammt.
Und Angel kommentiert das ja die ganze Zeit auch noch so, ey, wer soll euch dieses Schmierentheater hier eigentlich glauben? Das ist doch sowas von durchsichtig, dass das ein schlechtes Schauspiel ist. Und dann halt so, ja gut, dann lösen wir die Verlobung halt auf. Und die denken so, what the fuck? Aber auf der anderen Seite halt so, ist es halt auch wieder nicht so ungläubig für so unwahrscheinlich halt für ein, ja gut, wenn er fremd geht, dann, und er sagt, dass er verliebt ist, ja gut, dann ist das so, dann lösen wir halt die Verlobung, tschüss.
Dann kommt aber auch kurz die Diskussion über Liebe und so weiter und auch Motive, denn offensichtlich ist ja das Motiv von Angel, diese ganze Geschichte anzuzetteln, dass sie ja ihren Mann, ihren Partner retten will, dass they ja ihren Mann oder Partner eben retten möchte. Und das finde ich als Motiv, ich weiß nicht, bisschen schwach. Also wir haben hier im Grunde die Story eines Piratenkapitäns, der einen riesen Bohai anzettelt, aus Liebe, um den Mann zu retten. Also ist es nur für mich ein bisschen schwachbrüstig, oder?
Ja, das ist halt,
Ich meine, gut, Liebe ist das stärkste Gefühl, bla bla bla, aber trotzdem, also es ist so ein bisschen so,
Ja, es ist ein bisschen sehr convenient.
Ja, ich meine, Angel sagt ja dann auch noch so, ja, und wie ich es an deinen harten Augen sehen kann zu Nurse Chapel, weißt du ja auch, Liebe ist das Einzige, was in diesem kalten, leeren, einsamen Weltraum das Leben lebenswert macht, so irgendwie. Ja, ist okay. Es war alles doch sehr, sehr, sehr Klischee, fand ich an dieser Stelle. Aber bevor es jetzt zu weiteren Maßnahmen kommen kann und man sich fragt, was passiert jetzt, kommt ja, wie gesagt, Pike zur Rettung. Denn in dem Moment schaltet sich Pike an und sagt, hallo, hier sind wir können euch helfen. Und können ja dann auch die Codes von der Brücke aus wieder freischalten, oder? Das habe ich so richtig verstanden.
Genau, weil wie wir aus diversen Star Trek-Folgen wissen, Command-Codes funktionieren auch remote.
Ja, naja, das heißt also Pike zur Rettung, alles gut. Die Crew von der Serene Squall wird verhaftet. Die Crew, die sich auf der Enterprise befindet, also die Enterprise gekapert hat, wird auch verhaftet. Aber Wunder oh Wunder, Captain Angel kann fliehen. Hat dann noch eine kleine Bösewichtrede und stellt sich raus, die Kette, die they getragen hat, war aktiviert irgendwie ein Transporter und dann beamt sich eben Angel raus und das
ja, stellt sich dann raus, ist das ist kleine halt, Schiff. Ist halt ein Kommunikator und
ja, und das kleine Schiff, das wir gesehen haben, scheint wohl Angels Schiff zu sein und damit, ja, ist dann also Captain Angel entflohen, während der Rest der Crew verhaftet wird. Und alles ist wieder gut.
Genau, und dann kommt es noch zu einer absolut absurden
Plot-Twist Nummer 3.
Ja, leicht absurden Unterhaltung zwischen T'Pring und Spock.
Ach so, okay, doch nicht Plot-Twist Nummer 3, okay.
Ich dachte, es kam erst die Unterhaltung und dann der Plot-Twist Nummer 3.
Ja, kann, weiß ich nicht, kann sein.
Gut, frühstücken wir erstmal T'Pring ab. Denn sie trifft, guckt nochmal vorbei bei Spock und sagt halt so, ja, das war doch klar, dass das ich habe zwar keine Ahnung gehabt, was du da vorhast, aber ich dachte mir so, das war so absurd, du wirst schon einen Plan haben, ich mach da einfach mal mit.
Und dann verloben sie sich ja quasi nochmal neu. T'Pring sagt ja auch zu Spock, sollen wir vielleicht unsere Verlobung, unsere Bonding-Zeremonie, unsere nochmal irgendwie neu machen? Und Spock natürlich, ja klar. Und dann küssen sie sich auch, alles wieder super gut. Und dann sagt aber Spock noch zu ihr, was ich so schön finde, you know me well. Also du kennst mich gut. Ja. Und ich dachte so, oh, okay. Und dann scheint da ja alles wieder im grünen Bereich zu sein. Aber genau den gleichen Satz sagt er in der nächsten Szene auch zu Christine Chappell. Denn zu der geht er auch nochmal hin und entschuldigt sich und sagt, ja, sorry, das auf der Brücke ist ein bisschen doof gelaufen und so. Und ich habe aber keine Gefühle für dich, ich will es nur nochmal klarstellen. Und Nurse Chappell so, ja, das ist mir schon klar. Ich habe ja schon mal gesagt, was ich so gut finde an Vulkaniern ist, dass sie eben die Wahrheit sagen. Und du, Spock, bist jemand, der könnte nie im Leben eine Beziehung mit jemandem führen und denjenigen dann betrügen. Das weiß ich. Und deswegen ist es kein Thema. Sie bügelt es also so ab. Aber insgeheim, da wir ja auch wissen, wie es in TOS ist, wissen wir, dass sie eigentlich insgeheim sich ein bisschen ins Bock verliebt hat. Sie hat auch schon sehr, finde ich, sehr verliebt geschaut nach diesem Fake-Kuss auf der Brücke. Also es hilft nicht, ja, dass er sich so anständig verhält.
Das war halt so die Szene, wo ich dachte so, boah, musste am Schluss dieses Schmalzding.
Ja, aber Gott sei Dank, also es ist ja Gott sei Dank nicht so. Elle und ich hatten uns in einer vorherigen Folge darüber schon mal unterhalten, dass uns das so gut gefällt an Nurse Chappell, dass sie sozusagen eine geupdatete Version ist. Denn die Nurse Chappell, die wir in TOS kennenlernen, die ist halt sehr devot. Und das ist etwas, was mir an der Figur überhaupt nicht gefallen hat. Und dieses Devote, das haben wir hier eben genau nicht. Ja, und aber wenn es dann um Spock geht, doch wieder, so ansatzweise, und da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Aber lustigerweise, wie gesagt, sagt er ja dann am Ende im Gespräch zu Nurse Chappell, nachdem sie das eben zu ihm sagt, you know me well. Und ich dachte, oh Gott, jetzt hat Spock hier zwei Frauen. Und zu beiden Frauen hat er gesagt, you know me well. Das ist für ihn, glaube ich, auch ein bisschen verwirrend.
Und was ist der große Plot-Twist? Warum war er bereit, diese ganzen Konsequenzen auf sich zu nehmen? Ja, den Vulkanier, den Captain Angel beschrieben hat.
Angeblich namens Xaverius, ja.
Na, so wie sie ihn beschrieben hat. Das kann nur eine Person sein. Mein Halbbruder Cyborg. Dum, dum, dum.
Ja, und dann wird ja aber auch Cyborg noch so von hinten eingeblendet und auch so verstrubbelt. Und ich musste noch ein bisschen lachen, weil, ja, die verstrubbelte, also frisurisch verstrubbelte Variante ist ja auch der Cyborg, den wir in Star Trek 5 kennenlernen. Denn daher kennen wir Cyborg aus dem Film Star Trek 5. Da war es ja so, dass wir eben erfahren haben, dass Sarek mit einer vulkanischen Prinzessin, bevor er mit der Mutter von Spock verheiratet war, bevor er mit ihr verheiratet war, hatte er eben einen Sohn mit einer vulkanischen Prinzessin. Warum, wieso, weshalb diese Beziehung dann auseinandergegangen ist, ist eine andere Geschichte. Da erfahren wir auch gar nicht so viel drüber. Aber da gibt's offensichtlich noch einen Halbbruder. Und das war ja damals irgendwie in Star Trek 5 auch so ein Ding, so, oh mein Gott, Spock hat einen Halbbruder, weißt du, so. Und da war ja auch schon im Fandom schon die Diskussion, jetzt wird da irgendwie so ein Halbbruder aus dem Ärmel geschüttet. Das war im Grunde genau die gleiche Diskussion, die wir ja dann auch später
bei Discovery hatten.
Richtig, die wir mit Burnham hatten, weil, oh toll, jetzt hat Spock auch noch eine Schwester. Weißt du, das war so, toll, wie viele Familienmitglieder haben wir denn noch? Naja, und in diesem Fall ist es aber so, dass
wo
hier
wo
eben...
Wo kommt das uneheliche Kind ums Eck?
Ja, und hier ist es dann aber so, dass Cyborg dann eben auftaucht und der wird dann eben von hinten nur gezeigt, das Gesicht wird nicht gezeigt, aber man sieht eben diese verstrubbelte Frisur und genauso diese verstrubbelte Frisur hat eben auch der Cyborg-Charakter in Star Trek 5, das war also schon sehr, sehr kennen, aber, und da musste ich nämlich auch ein bisschen lachen innerlich, genauso verstrubbelt lernen wir ja auch Spock in Staffel 2 von Discovery kennen.
Ja,
weil also, als wir das erste Mal auf
Ethan
Spock treffen,
Peck war, hat man 5 Kilometer gegen den Wind gesehen.
Naja, dass man, das war das Ethan Peck, ich weiß es nicht. War das Ethan Peck?
Ja.
Nein, das glaube ich nicht. Das war vielleicht ein Stunt-Double. Wir treffen ja auf Spock in Staffel 2 von Discovery auch als erstes total verstrubbelt und mit Bart und so weiter. Das ist offensichtlich, ja, ich weiß nicht, ob das hier eine kleine Anlehnung an die Geschichte ist. Ich musste nur ein bisschen lachen, ja. Aber schön, dass Cyborg jetzt wieder zurück ist. Ich weiß nicht so richtig, was ich von halten soll. Ich meine, ich finde es als Plot-Twist geil, weil das war wirklich das Einzige in dieser Folge, womit ich tatsächlich gar nicht gerechnet hatte. Alles andere, finde ich, war durchaus vorhersehbar, weil es sehr klischeehaft war. Mit hier dem mit Dr. Aspen Angel als Oberbösewicht. Es gab ja auch diese Szene, wo Angel dann im Captain's Chair gesessen hat und dann wirklich so diese böse Lache abgelassen hat, dieses so ein bisschen hexenmäßig auch. Ich dachte so, also, das war schon sehr, sehr übertrieben.
Ja, also vor allem saß halt Captain Angel saß auch ähnlich zu, wie hieß unsere Orion-Dame in der dritten Staffel Disco?
Keine Ahnung, du meinst von Emerald Shane. Ich habe den Namen vorhin schon absichtlich umgangen.
Ja, genauso lässig da und vor allem halt auch Pike so, get out of my chair.
Ja. Naja, und also das war wirklich ein Plot-Twist, den ich gut fand. Ob wir von Cyborg noch mehr erfahren, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, der taucht hier einmal kurz auf und dann wird er auch nicht mehr auftauchen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Haben wir auch schon mal über T'Pring gesagt.
Ja, das stimmt. Wobei, ich weiß halt nicht, Star Trek 5 ist, glaube ich, der am meisten gehasste Star Trek-Film von allen. Es gibt Leute, die finden den sehr gut und ich glaube, aber die meisten mögen den Film nicht so. Beziehungsweise die Story ist halt einfach völlig absurd. Ich finde, Star Trek 5 hat sehr schöne Szenen.
Und die Decks sind falsch rumnummeriert.
Ich finde, es hat zwischen den Figuren sehr schöne Szenen, aber die Geschichte von Star Trek 5 ist halt wirklich einfach nur völlig hirnverbrannt. Das ist also, ja, naja. Und deswegen weiß ich nicht, ob Cyborg jetzt unbedingt die richtige Figur war, um die wieder zurückzuholen. Da gibt es andere Legacy-Character, die ich vielleicht eher in Strange New Worlds gesehen hätte als Cyborg. Aber gut, es ist hier ein guter Anknüpfungspunkt zumindest zu Spock. Und im Zuge dessen haben wir wieder diese Diskussion, die sich so ein bisschen hier auch durch diese ganze Folge eben zieht. Dieses Angel sagt ja dann auch noch zu Spock vor der großen Flucht, die Frage ist nicht, was du bist, sondern wer du bist. Das heißt, du musst dich nicht entscheiden und sagen, ich bin nur vulkanisch oder ich bin nur menschlich, sondern du bist eben beides und du musst versuchen zu lernen, dich zu akzeptieren und dich nicht irgendwie zu klammern an irgendwie eine feste Definition, die dich vielleicht auch nur einschränkt.
Ja,
das finde ich eigentlich noch eine
Hallo,
sehr schöne...
Star Trek 4, how do you feel? How do you feel? Am Anfang.
Ja, und das zieht sich ja bei Spock sowieso durch die ganze Biografie. Das ist ja ein ständiges Auseinandersetzen mit sich und seinen beiden Hälften, die er irgendwie nicht so richtig vereint bekommt, beziehungsweise spät dann in seinem Leben schon. Aber das zieht sich hier halt auch nochmal durch, genau. Und im Zuge dessen übrigens auch noch ganz interessant, wir haben ja ganz kurz am Anfang die Szene gehabt, wo T'Pring ja da in ihrem Rehabilitationscenter ist. Da bekommen wir ganz kurz Stone zu sehen und den bekommen wir jetzt am Ende auch nochmal zu sehen, als sie ja sich auf dem Weg zu Cyborg machen. Und Stone, wir erinnern uns an Amok Time, an die Originalfolge aus TOS, ist ja dann der Rivale von Spock, für den T'Pring am Ende ja Spock auch verlässt.
Da bist du sicherer im Kennen als ich, weil TOS ist so ein...
Ja, also in Amok Time ist es ja so, dass T'Pring Spock, also sie will ihn verlassen und da gibt's ein vulkanisches Ritual für und da ist es so, dass der Rivale ist, der kämpft normalerweise gegen den aktuellen Verlobten, aber das entspinnt sich dann in der Originalfolge ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz wissen wir aber daher, dass Don eben derjenige ist, für den Spock im Grunde am Ende verlassen wird. Und deswegen fand ich es hier ganz schön, dass er hier kurz aufgetaucht ist, weil offensichtlich ist ja Don entweder ein Arbeitskollege von ihr, der da mit ihr im Rehabilitationszentrum arbeitet oder irgendwie ihr Assistent oder irgend sowas. Er taucht auf jeden Fall hier schon auf. Das ist auch nochmal ein schönes Foreshadowing zu TOS.
Wie finden wir Captain Christopher Sparrow Pike?
Ich fand ihn nervig.
Ich dachte mir so, ist er so... Nein.
Also als er am Ende dann noch auf seinem Captain-Chair saß
Nein, das
und dann
ist
noch einen
lustig.
Auf har, 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 har macht, ja. Ja, ist gut. Was in Memento Mori funktioniert hat, funktioniert für mich hier nicht. In Memento Mori hatten wir ja diese kurze Szene, wo Ortegas ja so ein bisschen U-Boot-Speech bringt und sagt, ai, ai, Captain, und wir tauchen ab und so. Also da bringt sie ja so ein bisschen so auch diese Terminologie mit rein. Und da funktioniert das. Aber dieses, ja, ich weiß nicht, Piratenklischee, das funktioniert nicht. Das funktioniert übrigens auch nicht nur für uns nicht, sondern auch nicht für Una, die dann nämlich sagt, ja, lass es doch bitte.
Ja, das ist so ein bisschen, das war genauso ein awkward Moment wie als Saru eine Catchphrase gesucht hat.
Ja, naja, wobei, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Da finde ich dieses Piratenklischee hier noch ein bisschen döver. Aber gut, das ist natürlich, wie gesagt, alles niedrig hängende Früchte, die hier abgepflückt werden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir hatten übrigens noch ein, zwei Easter Eggs, und zwar ein Easter Egg war, als es um die Diskussion geht, dass die Enterprise Q doch an die Klingonen verkauft werden soll, da sagt dann der Captain der Serene Squall, dass sie an die Kuat-Kolonie verkauft werden sollen, und die kennen wir, das ist nämlich die Kolonie aus der Folge Enterprise 415 Affliction, in die Phlox geholt wird, wo er die klingonischen Augments heilen soll. Das heißt, das ist noch eine schöne Referenz. Und was wir tatsächlich auch bekommen, das fand ich noch ganz witzig. Und zwar, J.J. Kay hat erzählt, dass bei der Vorbereitung auf den Charakter von Angel eben ein besonderer Song immer wichtig war. Den hat sie gehört, und der hat ihr so ein bisschen so die Vibes gegeben, so in diesen Charakter reinzukommen. Und das war Bang von Cobra. Ich kannte den jetzt nicht, aber ich habe ihn mir angehört. Und lustigerweise ist das der Song, den sie spielen in der Szene, wo sie das Workout macht. Da hatte nämlich dann die Regisseurin wohl gefragt, möchtest du irgendeinen speziellen Song, den wir da spielen sollen? Und dann meinte dann J.J. Kay, ja, ich hätte hier diesen Song. Ja, das fand ich noch eine ganz schöne interne Referenz, die wir so aus dem Interview erfahren haben. Da habe ich auch verlinkt zu in den Shownotes ein sehr, sehr gutes Interview in Forbes mit ihr und auch mit der Regisseurin.
Jetzt haben wir hier noch im Dokument drin stehen, können wir uns noch mal 2 Minuten über Klamotten, Schmuck etc. unterhalten?
Ich möchte sagen.
Deine zwei Minuten starten jetzt.
Ich möchte Tiprings Ohrringe. Ich möchte Angels Ringe, die übrigens von Chris Habana sind. Nur als kleine Referenz, ich habe euch den Link in die Shownotes gepackt. Von wem Tiprings Ohrringe sind, habe ich noch nicht rausgefunden. Wenn ihr das wisst, schreibt uns. Ich fand Angels Klamotten einfach geil. Dieser schwarze Catsuit, was sagst du dazu, Angel anhatte als Bösewicht? Hautenger schwarzer Catsuit. Ich meine, noch mehr Bösewicht hätte das Ding nicht schreien können. J.J. Kay hat gesagt, dass sie sich in diesem Catsuit sofort sehr sexy gefühlt hat. Ich habe ganz kurz gestockt, weil ich gedacht habe, ach, jetzt sind wir hier wieder bei einem sexy Catsuit. Weißt du, so nach dem Motto, weißt du, wir hatten uns ja ein bisschen drüber unterhalten, dass
Rick
hier so...
Rick Berman hätte gerne seine Kostüme.
Ja, dass Male Gaze bedient wird. Aber das ist Gott sei Dank eine Falle, in die, finde ich, hier nicht so reingetreten wird in dieser Folge. Aber es war schon alles sehr, sehr eng anliegend und ja, sehr, sehr schwarz. Das fand ich aber so vom Styling her auch ganz gut. Dann habe ich mich erinnert gefühlt tatsächlich, und zwar hatte Angel ja im Gesicht, auch am Auge ganz prominent, ja diese Flecken. Ich weiß nicht, ob es ein Tattoo war oder ob es eben ein Teil von ihrer Alien-Spezies war, warum sie diese Flecken hatte, aber es hat mich sehr eben auch an die Trill-Flecken erinnert, und da gibt's ja eben diese Geschichte, dass diese Flecken ja quasi...
Ich hatte da mehr Chakotay-Vibes.
Ah, okay, also du hast es als Tattoo gesehen, okay. Und ich habe es mehr als Teil der Alien-Spezies gesehen. Ich glaube nicht, dass Angel menschlich war, also erdenmenschlich, aber mich hat es an die Trill-Flecken erinnert, die ja auch eben die Trill haben, und da gibt's ja eben diese Geschichte, dass als sie das Make-up erarbeitet haben von Dex, sie ja explizit gesagt haben, dass das Schönheitsflecke sind. Also, dass das quasi die Figur sexier und hübscher machen sollte. Und ich fand auch, dass die Flecke, die wir hier gesehen haben, in diesem Design von dem Gesicht von Angel auch dazu beigetragen haben, sie einfach irgendwie hübscher zu machen. Also, es war jetzt nicht so, dass es irgendwie fehlplatziert oder entstellend oder so gewirkt hätte. Ja, und dann ist mir noch aufgefallen, Unas Frisur, die war sehr toss. Das war dieser komische Dutt, der so hinten hochtopiert war und dann einmal so drüber gekämmt. Guckt's euch mal an. Da habe ich mich sehr, sehr stark sofort an die Originalserie erinnert gefühlt. Das machen sie schon ganz gut so mit den Haaren und dem Make-up und so weiter. Ja.
Ist mir jetzt nicht
aufgefallen.
Besonders aufgefallen. Okay. Aber
nur zu dem ganzen Styling.
Erfahrene Trackgasm-Hörer wissen, dass das nicht mein Thema ist.
Mir hat das ganze Styling einfach in dieser Folge, vor allen Dingen von Angel, eben sehr, sehr gut gefallen.
Gut, wenn ihr da draußen Anmerkungen zu dieser Folge habt, schreibt uns auf Twitter @trackgasm oder eine Mail info@trackgasm.de. Wenn ihr mal dabei sein wollt und mit uns eine Folge Strange Worlds oder Lower Decks, Discovery oder Picard oder was auch immer wir noch an Star Trek bekommen, besprechen wollt oder ihr sagt, hey, ich möchte da mal über dieses Retro-Thema mit euch reden, weil mir hat Enterprise gut gefallen, mir hat Voyager gut gefallen oder mir hat Voyager überhaupt nicht gut gefallen. Haut uns einfach an und dann können wir in einer der kommenden Episoden drüber sprechen, denn die Sommerpause naht, wo wir keine Folgenbesprechungen mehr haben, denn ich meine, wir sind jetzt in Folge 107 gewesen, ne? Ja.
108.
Und dann 108 ist jetzt diese Woche gekommen, die besprechen wir dann in Folge 72.
Genau, nee, du hast recht, Folge 107 war heute und 108 ist dann diese Woche, genau.
Genau.
Das ist das, was wir vorhin meinten mit, wir kommen ein bisschen durcheinander durch die verschiedenen Geschichten, aber ja.
Von dem her. Und wir wissen noch nie, wir haben noch kein Lower Decks Datum, von dem her, es kommt dann erstmal die Star Trek Pause und da können wir dann wieder über andere Themen auch mal ausführlicher sprechen. Wenn ihr da eine Idee habt, @trackism, und dann finden wir da einen Slot, um das zu besprechen. Ansonsten, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.